Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konstruiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass sie auch auf den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg eingesetzt werden kann.
Hi, are we on now?
Aloha, Xyrel.
Hallo, Timeless.
Das ist der Schlüsseltechnologie-Podcast. Die Episode Nummer 16.
Ganz
wir
genau.
Fangen heute das fünfte Bit an, habe ich mir sagen lassen.
Genau, es würde ja bei normalen Podcasts, in Anführungszeichen, wäre dann irgendwie ein Jubiläum irgendwie so die 10. Folge oder die 50. oder die 100. Also diese glatten Zahlen, die sich im Dezimalsystem ergeben. Für uns als Techniker ist natürlich viel interessanter das Jubiläum im Binärsystem. Und heute haben wir jetzt tatsächlich das fünfte Bit angebrochen. Jetzt ist unsere Folgennummer quasi in Hexadezimal schon 1 gefolgt von 4 Nullen.
Jeha, es bricht quasi eine neue Zeit an.
Was für eine traumhafte Überleitung.
Die Überleitung, ja. Mit der Brechstange.
Wir müssen uns heute mal ein bisschen Zeit nehmen, um über die Zeit zu reden. Ich sehe schon, das ist eine sehr grandiose Folge. Ich möchte bereits im Vornherein eine Entschuldigung aussprechen an alle Hörer, Verwandte, Bekannte. Ich trete auch von allen politischen Ämtern zurück.
Aber dafür wird es jetzt erstmal eine grandiose Zeit.
Ja, das ist die Zeit unseres Lebens.
Okay, wer das bis jetzt noch nicht erraten hat, heute soll es um Zeitdarstellung gehen.
Ja, also so um Zeit, vielleicht ein bisschen im allgemeinen Sinne, wie es sich für einen Programmierer halt als Problem auch darstellt. Und Zeitdarstellung ist eines der größeren Probleme, aber hängen noch so ein paar andere Sachen mit drin, auf die wir auch so ein bisschen eingehen. Wenn wir das Thema schon mal anfassen, dann gucken wir uns das alles mal zusammen an. Und ich habe hier so als ersten Punkt stehen, Zeiteinteilung ist ganz schön unhandlich. Das ist auch so eine Phase, durch die so, ich glaube, jeder Nerd irgendwann mal durchgeht. Irgendwann hat man diese Phase, wo man unbedingt einen neuen Kalender bauen will, weil ja die Kalender viel zu schwachsinnig sind, die wir alle haben. Ne?
Alles ganz furchtbar, ja.
Was ja daran liegt letztendlich, dass sich diese Kalender an astronomischen Fakten orientieren und die sind leider nicht so schön und gerade und sauber, wie man das gerne hätte. Ne? Also der Nerd an sich, der Techniker an sich hätte halt gerne irgendwelche klaren Einteilungen. Ne? Also es wäre zum Beispiel schön, wenn das Jahr zum Beispiel exakt 100 Tage hätte oder meinetwegen 300 Tage, das wäre doch was. Oder wenn irgendwie der Monat auch exakt 30 Tage hätte und nicht irgendwie jedes Mal wieder so rumwackeln würde, ganz komisch und so weiter. Dass da alles irgendwie am Wackeln ist ständig, hängt aber halt an diesen astronomischen Fakten. Also ein Sonnenjahr zum Beispiel ergibt sich ja daraus, wie lange die Erde braucht, um einmal um die Sonne zu gehen. Und ein Tag ergibt daraus, wie lange die Erde dauert, um sich selbst zu drehen einmal. Und diese beiden Bewegungen, da gibt es überhaupt keinen physikalischen Grund dafür, dass die irgendwie in so einem schönen, ganzzahligen Verhältnis sein sollten. Dementsprechend hat ein Sonnenjahr 365,242 und so weiter Tage, also ganz viele Kommastellen natürlich. Das gleiche auch für einen Monat. Der Monat ist ja definiert als, wie lange der Mond braucht, um die Erde zu gehen. Also so, dass man halt so einen kompletten Zyklus aus aufgehendem, Vollmond, abnehmenden und Neumond hat. Und das dauert 29,530 Tage. Mit wiederum ganz vielen Kommastellen.
Der Vollmond, ja, okay.
Und das erzeugt ja dann diese ganzen Ungenauigkeiten, die man so in Kalendern hat. Ich meine, der Monat hat für uns jetzt nicht so die mega Bewandtnis. Ich meine, wir verwenden den halt traditionellerweise, der ist halt in unserem Kalender mit drinne, mit diesen schiefen Tageszuweisungen. Das könnte man wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen schicker gestalten. Also es gibt ja zum Beispiel dann so Kalender, wo, so Kalendervorschläge, sage ich mal, wo es einfach 12 Monate zu 30 Tagen gibt und dann irgendwie diese letzten 5 Tage, die werden dann irgendwie so als zum Beispiel Weihnachten deklariert oder sowas. Okay. Als irgend so eine Festperiode, die dann zum Beispiel ihre eigene Sache ist oder vielleicht als 13. Monat zählt, ne? Oder man macht halt zumindest dann sowas, dass irgendwie es 30 Tage gibt und irgendwie dann bestimmte Monate 31 Tage haben, sodass es dann passt, ne? Und nicht noch diese Aktion mit, aber der Februar, der ist nur 28 Tage lang. Aber manchmal ist er 29 Tage lang. Und diese 29-Tage-Sache ist ja das Schaltjahr. Das hat auch diesen astronomischen Sinn, dass das Sonnenjahr halt 365,24 Tage sind, also so, ja, ungefähr ein Vierteltag zu viel da ist, aber dummerweise auch nur ungefähr. Also reicht es auch nicht, alle 4 Jahre einen Schalttag zu machen. Also es ist alles ganz schlimm und furchtbar und krumm und schief und igitt.
Ja, und dann ist irgendwie alle 100 Jahre oder irgendwann fällt dann das Schaltjahr aus, obwohl eigentlich eins sein müsste. Und
Ja.
ja, genau.
Ich meine, alles in allem ist die Schaltjahrregelung gar nicht mal so schlimm. Ich meine, alle 4 Jahre, aber nicht alle 100 Jahre, aber doch alle 400 Jahre. Das ist noch relativ handlich. Es hätte eine Möglichkeit gegeben, die Sache einfacher zu gestalten, indem man gesagt hätte, alle 4 Jahre, aber nicht alle 128 Jahre. Allerdings kann ich durchaus verstehen, dass man sich für diese andere Regelung entschieden hat, weil rechne mal aus, alle 128 Jahre als mittelalterlicher Bauer, der so einen Kalender anwenden muss.
Ich denke, dass das dem mittelalterlichen Bauer vollkommen egal war, um ehrlich zu sein.
Naja.
Ja, okay.
Gut, da müssen wir vielleicht einen Historiker dazu fragen. Das stecke ich jetzt nicht drin. Ne? Wir müssen ja nicht auf die historischen Bauern schimpfen. Wie gesagt, diese ganzen Kalenderunwägbarkeiten machen auch heute noch Probleme. Auch Leuten, die an und für sich theoretisch perfekt ausgebildet sind und so weiter. Von daher, die mittelalterlichen Bauern kriegen hier, glaube ich, auch zu Unrecht ihr Fett weg. Das waren auch Spezialisten in ihren Fachgebieten.
Das war nicht das, worauf ich hinaus wollte. Und natürlich wollte ich nicht mittelalterliche Bauern diskriminieren. Irgendwie driftet das Gespräch gerade komisch ab.
Also ich trete prophylaktisch von allen politischen Ämtern zurück, wie ich bereits gesagt habe.
Okay. Ist aber einfach nicht die Zeit, über die wir heute sprechen wollen.
Ja. Aber das ist halt so eine Sache, wo es mit dem Chaos anfängt. In der anderen Richtung, dann, wenn man so von den Tagen in die kleineren Einheiten geht, dann sieht es erstmal besser aus grundsätzlich. Da gibt es dann eine andere Art von Chaos. Wenn man dann nämlich guckt, den Tag in Stunden zu unterteilen, okay, das ist endlich mal eine schöne ganzzeitige Unterteilung, weil die Stunde einfach so ein völlig herbeidefiniertes Konzept ist, das nichts mit astronomischen Fakten zu tun hat, sondern wir sagen einfach irgendwie, der Tag hat jetzt 24 Stunden, weil wir unsere Ziffernblätter irgendwann mal in 12 Teile unterteilt haben und da geht der Uhrzeiger halt zweimal rum. Damit haben wir halt 24 Stunden. Und genauso dann halt, die Stunde wird in 60 Minuten unterteilt, die Minute in 60 Sekunden. Auch das sind erstmal relativ willkürliche Wahlen. Es gab ja zum Beispiel in diesem Uhrensystem, was in der Französischen Revolution eingeführt werden sollte, in diesem Dezimalkalender und Dezimaluhrsystem und sowas, gab es ja dann, ich glaube, 10 Stunden zu 100 Minuten jeweils.
Ja,
Was dann
das
dazu
dürfte
führt,
so
dass
sein,
die,
ja.
was dann dazu führt, dass Minuten so ein bisschen länger sind, aber so ungefähr auch größenordnungsmäßig noch gleich. Aber hat sich auch nicht wirklich durchgesetzt. Ich meine, naja, die alten Gewohnheiten sterben halt langsam. Das sieht man daran, dass die Amis immer noch diese komischen imperialen Einheiten verwenden, die alle krumm und schief sind und irgendwie auf dem Arm, der Armlänge des Königs beruhen und was nicht alles. Auch heute machen wir uns unbeliebt, glaube ich.
Okay, das können wir auch da mal wieder drauf rumhauen, ja.
Allerdings, ja, trotz dass man da so eine schöne ganzzahlige Teilung hat, bei diesen Sachen zumindest, bei Tag zu Stunde zu Minute zu Sekunde, ist es dann doch nicht so, dass dort alles in Butter ist, denn heutzutage sind Sekunden ja definiert aufgrund von den Atomuhren, die wir so haben, also anhand von atomphysikalischen Fakten. Und es stellt sich halt raus, dass die atomphysikalischen Fakten sich nicht dafür interessieren, wenn sich die astronomischen Fakten ändern. Also die Rotationsgeschwindigkeit der Erde, aus der sich ein Tag ableitet, die ändert sich halt mal ab und zu so ein bisschen. Also beziehungsweise die ist so einer gewissen kontinuierlichen Schwankung unterworfen.
Ja.
Das kann man ja sich zum Beispiel klar machen daran, einfach wenn wir irgendwelche Raketen ins All schießen, dann nehmen die einen bestimmten Drehimpuls und nehmen den von der Erde weg. Da ja ist genauso wie eine Energieerhaltung, gibt es auch eine Drehimpulserhaltung. Und dadurch dreht sich dann die Erde eventuell, je nachdem wie die Raketen abgefeuert wurden, langsamer oder schneller. Und nun ist natürlich so eine Rakete im Vergleich zur Erde eine absolut verschwindende Masse, sodass das nicht allzu viel ausmacht. Aber es gibt ja auch noch andere Sachen. Es gibt zum Beispiel Asteroiden, die auf die Erde treffen, die dann vielleicht dazu führen, dass da noch ein gewisser Schwung eingetragen wird. Es gibt auch Atmosphärenteile, die ins Weltall verloren gehen. Es gibt den Sonnenwind, der Einfluss hat. Also es gibt die ganzen Gezeitenkräfte durch andere Objekte, die sich im Sonnensystem noch bewegen. All das führt halt dazu, dass die Erde so langsam ihre Rotationsgeschwindigkeit ändert. Und wenn ich das richtig erinnere, dann verlangsamt die sich auch, also so dass der Tag ein bisschen länger wird. Ich kann aber für diese Information keine Garantie geben. Das müssten wir eventuell nochmal, hätten wir uns vielleicht aufschreiben sollen, aber ist auch letztendlich gar nicht so wichtig. Der Punkt ist, dass es halt die Rotationsgeschwindigkeit sich ändert. Und damit bleibt halt ein Tag nicht exakt 86.400 Sekunden lang, sondern der ist halt vielleicht mal irgendwie 86.400,1 Sekunde. Das ist auch so eine Sache, die ein bisschen dem Jahresrhythmus unterworfen ist. Also es gibt auch Phasen im Jahr, wo der Tag ein bisschen länger ist oder ein bisschen kürzer ist, einfach aufgrund dessen, wo die Erde gerade im Zyklus und die Sonne ist. Das ist mir tatsächlich bekannt als dieses kleine Faktoid, dass der Tag der Wintersonnenwende, der 21. Dezember, der längste Tag des Jahres ist. Wenn sagen sonst mal, das ist der kürzeste Tag, weil die Sonne halt aufgeht und sehr schnell wieder untergeht. Es ist aber gleichzeitig der längste Tag des Jahres, weil es irgendwie, ich glaube, eine ganze Sekunde länger ist als der Tagesdurchschnitt. Also der langfristige Jahresdurchschnitt.
Ja, genau. Ist das nicht auch ungefähr der Zeitpunkt, wo wir den sonnennächsten Punkt erreichen?
Nee, den sonnenfernsten Punkt. Oder?
Ach, okay, das schneiden wir raus.
Ja, das haben wir leider nicht vorrecherchiert. Ja, stimmt, nee. Es könnte auch der sonnennächste Punkt sein, weil Winter ist ja sowieso eine Sache, die nur für uns eintritt.
Richtig.
Die Erde ist um den 3. Januar der Sonne am nächsten und um den 5. Juli am entferntesten. Faszinierend. Mit einem Unterschied von etwa 5 Millionen Kilometern, was dann auf so einer Erdbahn dann, naja, nicht ganz ein Rundungsfehler ist, aber doch nicht so viel, wie man irgendwie erwartet, wenn man 5 Millionen Kilometer hört.
Ja, ja, diese Ellipse ist ziemlich groß, auf der wir uns bewegen.
Ja. Also wir sehen alles ganz schlimm und chaotisch und furchtbar und wir schreien alle. Das ist allerdings natürlich keine Option, wir müssen irgendwie damit umgehen. Das ist so ein Problem, das hat natürlich lange Zeit auch in der Technik nicht existiert. Das ging erst so richtig los damit, dass dann in so einem 19. Jahrhundert irgendwie es zu schnellen Transportmöglichkeiten kam, also hauptsächlich die Eisenbahn und sowas. Vorher war es einfach nicht relevant, dass ich irgendwie zum Beispiel von Dresden nach Leipzig gefahren bin, was dann mit der Kutsche irgendwie den ganzen Tag gedauert hat. Und dann war vielleicht dann in Leipzig die Ortszeit einfach irgendwie 3 Minuten später oder sowas, weil die halt ein bisschen weit am Westen sind. Das ist ja vollkommen egal, ne? Da hat man wie kurz auf den Kirchturm geguckt, die eigene Taschenuhr nachgestellt, wenn man eine hatte. Und dann war wieder alles gut. In dem Moment, wo man halt einen Zug hat und diese Zeitunterschiede signifikant mitbekommen kann innerhalb eines Reisetages, ging das halt nicht mehr so ohne weiteres. Und es war da auch so eine Synchronisation erforderlich, was dann dazu geführt hat, dass es dann auch so nationale Zeitregime gab. Also dass irgendwo es die ersten zentralen Stellen gab, die dann gesagt haben, hier ist irgendwie jetzt eine definierte Zeit, die jetzt für das gesamte Land gilt oder zumindest für bestimmte Bereiche eines Landes, sodass sich dann verschiedene Zeitzonen gebildet haben. Dass es dann halt zum Beispiel in Deutschland nicht mehr die Sache gab, es gibt jetzt irgendwie hier die Zeit in Dresden, es gibt die Zeit in Leipzig und es gibt die Zeit in Nürnberg, sondern es gibt hier irgendwie dann zumindest schon mal die sächsische und die bayerische Zeit und später gibt dann halt auch die deutsche Zeit, die dann irgendwann zur mitteleuropäischen Zeit wurde. Und die Basis für all diese Sachen heutzutage sind ja bekanntermaßen Atomuhren. Das hat nichts mit Atomkraft zu tun. Das sind einfach ein paar Cäsiumatome, die da in der einem sehr definierten Umgebung in diesem Kasten irgendwie vorliegen. Und dann guckt man sich an, wie diese Dinger wackeln. Denn die wackeln mit einer sehr genau bekannten und sehr klar definierten Frequenz. So ungefähr 9 Milliarden Mal pro Sekunde. Und wenn wir dann also die entsprechende Anzahl von Wacklern gemessen haben, dann ist halt eine Sekunde vergangen. Und das ist dann halt, was eine Atomuhr ist. Dann muss man die halt, dann werden davon verschiedene auf der Erde platziert, damit die auch sich gegenseitig so ein bisschen kontrollieren können. Da muss man dann auch aufpassen, dass die ungefähr so auf derselben Höhe sind, beziehungsweise um genau zu sein, im selben Gravitationsniveau ungefähr. Denn wenn jetzt eine Uhr eine geringere Gravitation von der Erde erleben würde oder eine höhere, dann würde sich dann auch wieder relativistische Effekte einstellen und dann würde die Uhr auch mit der Zeit nachgehen oder vorgehen. Das will man auch nicht. Und diese Summe von all diesen Atomuhren ergibt dann etwas, das nennt sich die internationale Atomzeit.
Ja.
Die sogenannte TAI. Ich glaube, das ist dann irgendwie aus dem Französischen diese Abkürzung, so Temps Atomique International. Es ist lange her, seit ich Französisch in der Schule hatte. Und die internationale Atomzeit, die ist exakt gleichmäßig. Also die tickt halt wirklich immer mit derselben Geschwindigkeit von Sekunden, ist völlig unbeeindruckt dessen, was irgendwie die Erde sich für eine neue Rotationsgeschwindigkeit ausdenkt jeden Tag. Und driftet dementsprechend auch so langsam weg davon, wie die astronomischen Fakten aussehen. Also die ist jetzt, nach der TAI ist der Jahresanfang so um etwa 37 Sekunden verschoben, zu was eigentlich mal gedacht war.
Oh, erstaunlich, ja.
Ja, ne, und das ist tatsächlich eine signifikante Abweichung, die man so nicht unbedingt haben will. Man möchte halt schon irgendwie, dass der Tag beginnt, wenn der Tag beginnt. Also so quasi beim entsprechenden Sonnenstand für einen entsprechenden Breitengrad. Mhm. Deswegen gibt es dann stattdessen die sogenannte koordinierte Weltzeit oder auch UTC. Da ist das Akronym noch schlimmer, weil da hatte man sich überlegt, ob man das englische Akronym nimmt, was für koordinierte Weltzeit halt irgendwie Coordinated Universal Time wäre, also CUT. Und für die französische Variante, wo es dann halt immer das Substantiv zuerst ist und danach die Adjektive, wäre es dann TUC gewesen, also genau andersrum. Und so als klassischen faulen Kompromiss hat man sich dann entschieden, wir nehmen einfach ein Akronym, was auf beides nicht ganz passt. Und das ist UTC.
Ja, so ist niemand zufrieden und alle sind schuld dran.
Ja, gut, ich meine, das ist jetzt eine Kompromissfindung, mit der kann man, glaube ich, relativ gut leben, aber es ist trotzdem faszinierend. Und die UTC ist halt im Wesentlichen diese TAI, also diese internationale Atomzeit. Allerdings werden da ab und zu Schaltsekunden hinzugefügt oder abgezogen. Zurzeit ist es, wie gesagt, dieser Unterschied von 37 Sekunden. Also die TAI geht vor gegenüber der UTC, wenn ich das jetzt richtig lese, was hier in meinen Notizen steht. Wie gesagt, um 37 Sekunden. Die UTC hängt also ein bisschen hinterher. Und dadurch ist dann sichergestellt, dass zumindest nach einer Uhr, die auf UTC eingestellt ist, der Tagesbeginn am 0. Breitengrad tatsächlich immer bei 0 Uhr bleibt. Also abgesehen von den Jahresschwankungen, aber zumindest im langfristigen Mittel ist es immer so.
Okay. Mhm.
Also wir sehen schon, bevor wir überhaupt nur Computer ins Spiel gebracht haben, ist die Sache schon ganz furchtbar. Aber wir haben es irgendwie im Griff. Wir haben irgendwie die Unwägbarkeiten verstanden. Und ich hatte irgendwann auch mal so ein Interview gesehen von jemandem von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, also die entsprechende Behörde, die unter anderem sich mit diesen Themen befasst im Rahmen von Deutschland, die zum Beispiel auch die deutschen Atomuhren betreibt. Und dieserjenige Physiker dort meinte, die Leute denken, Zeit ist einfach eine Sache, die da ist. Aber das stimmt überhaupt nicht. Die Zeit ist auch ein Produkt, was hergestellt wird. Und wie wir jetzt das vielleicht gesehen haben, das ist halt dieser Herstellungsprozess quasi, der sich da ergibt, dass halt solche Entscheidungen getroffen werden, wie wann werden Schaltsekunden eingefügt und ja, dass der Gang der Atomzeit gegenüber den astronomischen Fakten so ein bisschen fortlaufend beobachtet wird.
Gut, die Atomzeit ist natürlich eine Auswirkung dessen, dass man halt hingegangen ist und quasi die Sekunde, die sich ursprünglich aus der Tageslänge errechnet hat oder die man mal irgendwie angenommen hat, so als irgendein Bruchteil einer mittleren Tageslänge, dass die Sekunde halt ersetzt wurde durch eben diese SI-Einheit mit den Cäsium-Schwingungen. Ne? Also ja. Man hat halt einfach den Maßstab verändert und ist halt nicht bei genau der gleichen Zeitspanne rausgekommen.
Naja, man hat sich schon bemüht darum, dass es möglichst dieselben Zeitspannen sind wie vorher. Das ist ja auch so diese Sache halt, wie sich Einheiten im Allgemeinen entwickelt haben, dass man halt am Anfang halt sowas hatte, wie irgendwie halt, was ich gerade meinte, so die Länge des Vorderarms vom König oder so. Genau. Und wenn da der neue König drankommt, dann haben sich halt irgendwie die Ellen so ein bisschen geändert. Und das ist natürlich irgendwie ein bisschen komisch. Oder halt auch für das Meter zum Beispiel gab es da dann auch diesen Meterstab, der irgendwo in Paris in so einem Safe liegt. Ja. Und der dann wie ab und zu mal gemessen wurde, ob er dennoch irgendwie wirklich genau ein Meter ist oder nee, das stimmt ja gar nicht. Der ist immer genau ein Meter, definitionsgemäß, sondern ob die anderen Sachen noch dazu passen. Aber wenn der jetzt natürlich seine Länge ändert, durch meinetwegen irgendwie Temperatureinflüsse oder irgendwelche physikalischen, chemischen Zersetzungsprozesse oder sowas, wäre das natürlich fatal, wenn das Ding dann plötzlich seine Länge ändert und dann irgendwie die Brücke, die du da drüben hast, dann irgendwie 10 Meter kürzer ist, deswegen auf ihre Gesamtlänge gemessen.
Ja.
Deswegen ist man dann halt zu diesen eher, ich sag mal, physikalisch rigorosen Definitionen übergegangen, die sich dann, dem man natürlich dann von den astronomischen Fakten entkoppeln, was die Sekunde angeht, oder halt ja von anderen Fakten eines konkreten physikalischen Objektes.
Mhm. Ja.
Aber gut. Das war jetzt unsere erste Betrachtung über den Physikteil. Wir reden ja eigentlich über Computer. Und da ist so im Wesentlichen die Frage, wie können Computer Zeit darstellen? Das ist so der erste Punkt, von dem wir gleich sehen können, wo die ganzen Probleme anfangen, die dann Computer konkret noch haben. Noch dazu. Wir wissen natürlich, wenn man einem Computer irgendwas beibringen möchte, dann muss es irgendwie eine Zahl runterbrechen. Das hatten wir gesehen. Irgendwie Text muss irgendwie so eine Folge von Zahlen sein, wobei jede Zahl für einen Buchstaben oder für ein Zeichen steht. Ein Bild muss irgendwie eine Folge von Zahlen sein, wobei jede Zahl für die Farbe von so einem Pixel steht oder für eine Farbkomponente von dem Pixel oder was auch immer. Und so ist es ja mit der Zeit ganz genauso. Und es gibt so zwei verschiedene Strategien, die beide Verwendung finden. Die eine Idee ist im Wesentlichen, was wir auch machen, wenn wir irgendwie Daten oder Zeiten aufschreiben aufs Papier. Wir haben separate Zahlen für diese ganzen einzelnen Sachen. Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde, vielleicht auch noch einen Sekundenbruchteil. Und die schreiben wir halt separat irgendwie hin und führen die halt so als Gruppe miteinander zusammen. Also dass wir dann halt sagen, zum Beispiel, haben wir irgendwie ein synthetisches Datum, was wir als Beispiel nehmen können. Wir nehmen einfach mal den heutigen Tag. Den Tag der Aufzeichnung ist der 16.12.2021. Und da sieht man es ja schon, wie ich es jetzt gesagt habe. Ich habe halt hier als Tag die Zahl 16, als Tag im Monat. Ich habe die Zahl 12 für den Monat. Ich habe das Jahr 2021. Und ich hätte auch noch Stunde, Minuten, Sekunde, aber das System sollte klar sein. Ich könnte jetzt auch hingehen, noch andere Kombinationen wählen. Also zum Beispiel könnte ich auch eventuell sagen, ich habe den Jahr, dann habe ich die Kalenderwoche und ich habe den Wochentag. Das wäre auch eine Möglichkeit. Dann wäre es jetzt das Jahr, wie gesagt, weiter in 2021. Dann wäre die Kalenderwoche 50 und dann wäre der Tag, also halt heute ist Donnerstag. Das wäre dann vielleicht zum Beispiel, wenn ich sage, ich fange irgendwie bei Montag gleich 0 an, dann wäre heute der Tag halt 3.
Ja, okay.
Und ja. Wie gesagt, Stunde, Minute, Sekunde dann noch dazu.
Dann würde man die Woche nehmen und dann den Tag innerhalb der Woche zählen. Ja, okay.
Ja. Das ist ja so eine Rechnung, die ergibt auch durchaus manchmal Sinn. Also ich habe das, bin dazu so ein bisschen übergangen, das hier auch auf meiner Datumsanzeige noch diesen Wochentag und die Wochennummer zu haben, weil manche Sachen kann man tatsächlich so besser ein Gefühl dafür bekommen, sowas wie, was ist eigentlich in 3 Wochen oder sowas, wenn man halt sagt, ich möchte irgendwie das hier in Kalenderwoche 51 fertig haben und man weiß halt irgendwie, heute ist man irgendwie in 48, dann ist halt völlig klar, dass das 3 Wochen sind, während man bei solchen Tageszahlen innerhalb von Monaten dann eventuell es wieder anfangen müsste zu rechnen oder so Überschlagsrechnungen zu machen.
Ja, ist ja im Geschäftsbereich total üblich, mit Kalenderwochen zu arbeiten. Ja.
Ja. Genau, Verwendung von solchen Formaten mit separaten Zahlen für die einzelnen Teile ist halt aus den Gründen, die wir jetzt gerade schon quasi implizit gesagt haben, vor allem dort, wo der Nutzer es auch sehen kann. Also Zeitanzeigen, ein Zeitstempel im Dateinamen zum Beispiel, also zum Beispiel hier unsere Aufzeichnung generiert ja auch dann solche entsprechenden Audiodateien, die mit einem Zeitstempel versehen sind, damit man die nochmal einordnen kann. Also ich kann dann irgendwie in das Archiv mit allen Aufzeichnungen gucken und sehe dann hier, das hier ist die Folge vom 16.12.2021. Das steckt halt im Dateinamen dort mit drin. In solchen Stellen kommen halt solche Formate natürlich vor, weil natürlich ein Mensch mit anderen Formaten, wie wir sie gleich noch besprechen werden, nichts anfangen kann ohne weiteres. Das ist halt sofort menschenlesbar in dieser Form. Nachteil dieser Darstellung ist, dass es, um eindeutig zu sein, eigentlich immer mit einer Zeitzoneninformation verknüpft sein muss. Also wenn ich jetzt halt sage, es ist jetzt gerade zum Beispiel 21 Uhr, ist das halt eine Information, die nur dann gültig ist, wenn ich auch sage, übrigens mitteleuropäische Zeit oder übrigens Pacific Standard Time aus den USA oder was auch immer. Also nach zum Beispiel, ne, wie es halt so ist, wenn ich jetzt sage 21 Uhr mitteleuropäische Zeit, das wäre nach Pacific Standard Time zum Beispiel 12 Uhr mittags.
Ja,
Und das ist ja durchaus ein katastrophaler Unterschied. Wir haben es hier gerade in Europa besonders schlimm, weil im internationalen Geschäftsverkehr hat man oft da auch mit UTC zu tun. Also auch zum Beispiel, wenn man sich auf Computern irgendwelche Logmeldungen oder sowas anguckt, dann sind die meistens mit UTC-Zeitstempeln versehen. Wenn man nicht gerade den Server eingestellt hat in eine bestimmte Zeitzone, aber wenn man halt auch in bestimmten Zeitzonen unterwegs ist mit der eigenen Arbeit, dann ist es hilfreich, tatsächlich überall alles auf UTC zu haben, damit man so einen gemeinsamen Standard hat. Und dann heißt es halt, wenn ich irgendwo jetzt zum Beispiel 21 Uhr stehen sehen würde, dann wäre halt immer für mich die Frage, ist das jetzt gerade mitteleuropäische Zeit oder ist das UTC? Wenn es UTC wäre, dann wäre es nämlich 22 Uhr deutscher Zeit. Oder wenn wir Sommerzeit haben, wäre es 23 Uhr deutscher Zeit.
Genau, richtig. Dann wird es nochmal besonders spannend, ja.
Also es ist alles, das ist alles ein bisschen mit Unwägbarkeiten versehen. Wie gesagt, so ein Zeitstempel alleine ist erstmal nicht klar, bis man nicht weiß, mit welcher Zeitzoneninformation das verknüpft ist. Und das führt auch noch gleich zum nächsten Problem, wenn man eine Zeitangabe in der Zukunft macht. Also wenn ich zum Beispiel sage, wie eine bestimmte Sache passiert in 3 Jahren vielleicht, meinetwegen vielleicht am heutigen Tage in 3 Jahren irgendwie um 18 Uhr, dann kann es ja grundsätzlich sein, dass bis dahin sich das Regime geändert hat, wie unsere Zeitzone funktioniert. Das ist ja durchaus eine politische Entscheidung, die jedes Land für sich alleine treffen kann, wie die eigene Zeitzone aussieht. Und wenn bis dahin irgendwie die Regierung auf die Idee kommen, ist jetzt irgendwie meinetwegen zu sagen, wir bleiben jetzt für immer in der Sommerzeit und schalten jetzt nicht mehr zurück in die Winterzeit oder die Sommerzeit wird abgeschafft und ich rede aber eigentlich über einen Zeitpunkt, der normalerweise in der Sommerzeit gewesen wäre, dann ändert sich ja eventuell, was diese Information heißt, 18 Uhr an diesem Tag am 16.12.2024 oder was auch immer. Das ist dann da auch wieder nochmal kontextabhängig. Wenn man dann zum Beispiel sagt, sowas wie ein Termin, der im Kalender steht, also meinetwegen irgendwie die Wahl des nächsten Bundespräsidenten oder was findet zu diesem Termin statt, dann kann man davon ausgehen, wenn sich jetzt irgendwie die Sommerzeitregel ändert und dadurch sich das Ganze irgendwie verschieben würde, dann würde es trotzdem bei dieser Information 18 Uhr bleiben, weil tendenziell halt die Leute sich an diesen Zeiten orientieren. Wenn hingegen es zum Beispiel so ein astronomisches Ereignis ist, meinetwegen irgendwie, wir haben vorausberechnet, in 3 Jahren heute um 18 Uhr passiert eine Supernova irgendwo, die wird sich natürlich nicht daran halten, ob wir irgendwelche Zeitzonen ändern. Die würde dann, wenn wir irgendwie die Uhr um eine Stunde verschieben, halt entsprechend um 17 Uhr oder um 19 Uhr stattfinden.
Ja, okay.
Ja, man sieht, man muss eigentlich immer noch bei so einem Zeitstempel eine Zeitzoneninformation mitführen. Da ist durchaus auch UTC ganz hilfreich, wenn man halt sagen will, dass hier ist nicht an irgend so ein länderspezifisches Zeitregime geknüpft. Das ist zum Beispiel so ein astronomisches Ereignis oder halt, ja, oder allgemein ein natürliches Ereignis. Dann könnte man halt diese Zeiten UTC angeben und dadurch halt sagen, das ist jetzt egal, ob irgendwie Deutschland zwischendurch nochmal die Sommerzeit ändert.
Spektakulär. Ja, okay.
Ein weiterer Nachteil bei dieser Darstellung nach Jahr, Monat, Tag und so weiter ist, dass diese Darstellung mitunter uneindeutig ist. Und auch das ist so eine Sache, die nicht so super relevant ist, wenn man immer im selben Kulturkreis bleibt, also so innerhalb eines Landes, aber die dann sehr schnell deutlich wird, wenn man dann anfängt, mit verschiedenen Ländern irgendwie zu tun zu haben. Und das ist ja dann in unserer globalen vernetzten Welt eigentlich doch bei jedem Menschen gegeben in irgendeiner Form. Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwo die Information sehe, das Datum 4/7/2021. Also der wesentliche Teil ist halt 4/7. Ist das jetzt der 4. Juli oder ist das der 7. April?
Das ist vollkommen klar, dass das der 4. Juli ist.
Das sehen die Amis leider anders.
Ja, richtig.
Also je nachdem halt, mit welchen Ländern man es da zu tun hat, kann das halt Tag, Monat, Jahr sein oder es kann auch Monat, Tag, Jahr sein. Und da gibt es noch so verschiedene Konventionen für Trennungssymbole und es ist alles ganz furchtbar durcheinander. Also auch zum Beispiel, wenn man dann sagt, okay, mit den Schrägstrichen ist es aber definitiv das amerikanische Format, dann wird das jetzt irgendwie der 7. April sein, weil der Monat vorne steht. Aber wenn jetzt Punkte dazwischen sind, dann ist es doch ganz sicher der 4. Juli. Allerdings gibt es halt auch Länder, die trotzdem dieses Monat, Tag, Jahr-Format verwenden, aber die verwenden es mit Punkten.
Ich weiß mal wieder nicht, was ich sagen soll. Es ist unglaublich, ja.
Erstaunlich. Das ist historisch gewachsen.
Ja,
Wirrwarr. Wie so ja. Viele Probleme, die wir so haben. Mhm. Was ich tatsächlich mittlerweile mache, ist, ich verwende immer dieses ISO-Datumsformat. Also es gibt einen ISO-Standard für die Darstellung von Zeitstempeln. Also ISO halt das internationale Äquivalent zur DIN. Was bei uns das Deutsche Institut für Normung ist, ist halt die ISO, die internationale Standardorganisation oder sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das tatsächlich die Auflösung des Akronyms ist, aber es klingt auf jeden Fall nach einer guten Geschichte. Deswegen bleibe ich da jetzt dabei.
Okay.
Und ja. Die haben so ein paar Standardformate für Zeitstempel definiert, halt auch je nachdem quasi, welche Sachen man irgendwie drin haben möchte, ob man halt sowas haben will wie, was ich sagte, Tag, Monat, Jahr oder Wochentag, Wochenzahl, Jahr oder solche Sachen. Oder halt möchte man vielleicht nur die Zeit angeben innerhalb eines Tages, möchte man vielleicht nur das Datum haben und so weiter und so fort. Und die haben als Standardformat definiert Jahr-Monat-Tag. Also halt so ein bisschen andersrum von der Reihenfolge, die wir so gewohnt sind. Aber die finde ich absolut grandios, weil es tatsächlich bei diesen Formaten, die mit dem Jahr anfangen, keine Uneindeutigkeit gibt. Also es gibt zum Glück niemanden auf der Welt, der auf die Idee kommt, ist Jahr, Tag, Monat zu schreiben. Das heißt also, wenn man das dann in diesem Format hinschreibt, dann ist dann einigermaßen klar, wenn ich zum Beispiel sage 2021-7-4, dann ist einigermaßen klar, dass damit der 4. Juli gemeint ist und eben nicht der 7. April. Und so in meinem Alltag, auch so in meinem Arbeitsalltag, gehe ich so ein bisschen guerillamäßig los und jedes Mal, wenn ich irgendwo Zeitstempel sehe, dann formatiere ich die um in dieses Format und das führt meistens auch zu keinen Verwirrungen, sondern dazu, dass endlich die Sache mal klar ist und die Leute ihren komischen nationalen Datenformate vielleicht irgendwann mal ausgetrieben bekommen.
Wir hatten das schon mal in einer anderen Folge gestreift, das Thema, als du auch schon mal gesagt hast, dass du da am liebsten ganz kurz mal die Weltherrschaft an dich reißen würdest, um das ein für alle mal klar zu machen. Der Vorteil hier ist natürlich, dass es automatisch sortiert, ne?
Das ist noch der sachliche Grund, den man dafür angeben kann, ja. In dem Moment, wo man halt Zeitstempel so formatiert, hat man halt diese Zeitstempel dann als Text. Und die Texte sortieren genauso, wie halt die Zeitpunkte sich sortieren. Also halt, wenn ich sage, ich habe zwei verschiedene Zeitpunkte, die vielleicht auch in verschiedenen Jahren sind, dann kommt halt immer der frühere Zeitpunkt vor dem späteren Zeitpunkt, wenn man das als ganz normalen Text sortiert. Genau. Und das ist eine Eigenschaft, die als Programmierer absolut nicht zu unterschätzen ist.
Das ist auch nicht zu unterschätzen, wenn man einfach nur, keine Ahnung, Scans von seinen Kontoauszügen ablegt.
Ja.
Also selbst da bringt das schon Vorteile. Ja,
ja, ne, was bringt meine Sortierung, wo ich zuerst alles sehe, was an einem ersten des Monats gemacht wurde, egal wann.
Genau.
Und dann alles, was am zweiten des Monats war. Ne? Besser noch, wenn du dann halt nicht die Nullen aufgefüllt hast, wie das ja in diesem ISO-Format auch definiert ist, dann hättest du ja als Sortierung das noch viel schlimmer. Dann hättest du irgendwie erst den ersten des Monats, dann den 10. des Monats, dann halt durch bis zum 19., dann den 2. des Monats, dann den 20.
Oh ja, oh Gott, stimmt.
Und das wäre ja noch schlimmer. Deswegen ist ja dann... Deswegen ist dann die nächste wichtige Sache, dass man immer schön die Nullen brav auffüllt. Also, dass man halt auch nicht sagt 2021-7-4, sondern 07-04.
Richtig, ja.
Aber gut. Das ist unsere praktische Handreichung für den geneigten Zuhörer zu Hause. Wir sehen also dieses Format separate Zahlen für Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde, Sekundenbruchteil. Hat halt den Vorteil der Menschenlesbarkeit. Und ansonsten halt einige Nachteile in der Handhabung. Es gibt noch eine zweite Option. Das ist, dass man einfach eine einzelne Zahl nimmt. Und ich habe das hier mal beschrieben allgemein als eine einzelne Zahl, die die vergangene Zeit in einer bestimmten Einheit seit einem Startzeitpunkt angibt. Und was heißt das jetzt, wenn man es auseinanderdröselt? Ja, man sagt halt irgendwo erstmal, ein Punkt ist 0. Also man hat irgend so einen Startzeitpunkt, das heißt dann Epoche. Irgend so ein Zeitpunkt, der definiert ist als 0. Und dann zählt man einfach bestimmte Zeiteinheiten ab diesem Punkt. Also zum Beispiel Sekunden, wenn man jetzt ja so in den normalen Maßstäben ist, irgendwie eines normalen menschlichen Lebens. Wenn man zum Beispiel irgendwie historische Zeitpunkte irgendwie machen möchte, wo es vielleicht auf die Stunde nicht so ankommt, sondern mehr auf Tage, aber dafür möchte man einen größeren Bereich abdecken, dann zählt man vielleicht Tage. Zum Beispiel so ein relativ beliebtes Format dort ist das julianische Datum, was auch so in astronomischen Beobachtungen verwendet wird. Das hat als Nullpunkt den 1. Januar 4713 vor unserer Zeit. Keine Ahnung warum, aber man muss sich halt auf irgendwas mal einigen, was mal Null ist.
Okay,
Und
ja.
ab diesem Zeitpunkt werden einfach Tage gezählt. Also wir sind jetzt irgendwie, sehen wir hier, was das aktuelle julianische Datum ist. Also irgendwas in der Größenordnung 2 Millionen, wenn ich das so richtig sehe. Ach hier, 2.459.564 zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Und dann halt eventuell Komma, einen bestimmten Bruchteil, je nachdem, wie weit wir durch den Tag halt durch sind.
Okay, ja.
Das ist sowas, was zum Beispiel Astronomen verwenden, weil das natürlich eine Zeitspanne ist, wo man zum Beispiel auch irgendwelche historischen Sternbeobachtungen von den antiken Ägyptern oder Griechen oder Azteken oder was auch immer ins Verhältnis setzen kann und dann zurückrechnen kann, wie damals irgendwie der Stand von den Planeten und was nicht alles war. Wenn man zum Beispiel in Excel oder LibreOffice Calc oder so unterwegs ist, also in den Tabellenkalkulationen, die wir so kennen, dort gibt es als Standardformat Tage seit dem 1. Januar 1900, was offenbar so gewählt wurde. Das kann man sich selber irgendwie mal angucken, wenn man einfach mal sagt, man nimmt sich so ein leeres Spreadsheet her, tragt mal irgendeine Zahl ein und danach sagt man zu der Zahl, jetzt sollst du bitte als Datum formatiert sein. Also, dass man halt die Zahl einträgt in die Zelle und danach sagt man hier so Zelle formatieren und stellt das dann auf Datum um. Und dann wird man sehen, wenn man dort irgendwie ich glaube, bei 1 fängt es an zu zählen. Also, wenn man die 1 halt gewählt hat, kriegt man dann halt als Datum den 1. Januar 1900 raus. Und wenn man dann halt die Zahlen fortlaufend nimmt, dementsprechend zählen dann halt die Tage hoch von diesem Zeitpunkt. Und analog, auch wenn man negative Zahlen haben würde, wären die halt vor diesem Zeitpunkt.
Ich probiere das gerade live aus, deswegen sage ich nichts dazu.
Ja, sehr gut. Dann warte ich mal kurz dein Ergebnis ab.
Formatieren.
12 Sekunden später.
Oh Gott, ich habe schon so lange kein Excel mehr bedient.
1 Minute 37 Sekunden später.
Date, hier.
6,5 Stunden später.
Die 0 ist der 30.12.1899, die 1 der 31.12.1899 und die
Ah,
2 der 1.1.1900.
Es ist wieder schlimmer, als man denkt. Die Information stimmt prinzipiell, die ich gerade gesagt habe. Es ist nicht die 0 der 1. Januar, sondern die 1 ist der 1. Januar 1900. Allerdings sind wir noch in einer Zeitzone, die verschoben ist gegen UTC. Deswegen ist dann in dem Moment, wo 0 Uhr quasi ist, ist dann halt bei uns schon der nächste Tag oder sowas.
Spektakulär.
Wäre jetzt meine erste Vermutung, ohne jetzt das ganz im Detail untersucht zu haben. Wenn jemand das aus dem Publikum nochmal genauer untersuchen möchte und das vielleicht als Kommentar uns noch reinreichen möchte, dann werden wir natürlich das nochmal aufgreifen. Aber das ist ja auch nicht der Punkt. Es
Aber
ist jetzt nicht der Punkt, ob es der 30. oder 31. Dezember oder was auch immer ist, sondern die grundsätzliche Mechanik sollte ja damit klar geworden sein,
ja,
hoffe
und
ich.
vor allem zeigt es auch schön das Problem mit eben unterschiedlicher Datumsdarstellung und Zeitzone und all diesen Dingen, die wir gerade besprochen haben, auf, ne?
Ja. Also wenn man in so einem Format halt ist, wo man eine einzige Zahl hat für Zeiteinheiten seit einer Epoche, dann ist man auch meistens in so einem Punkt, wo man keine Zeitzoneninformationen mehr drinne hat, sondern das sind dann halt Zeitpunkte, die unabhängig sind von jeder Zeitzone, wo man eventuell dann noch eine extra Zeitzoneninformation speichert für weitere Berechnungen, da kommen wir dann vielleicht gleich noch drauf. Aber der Zeitpunkt selber erstmal ist unabhängig davon. Wir sehen das auch hier in diesen Definitionen, die wir hier aufgeschrieben haben als Beispiele, dass die meistens basieren auf UTC.
Okay, ja, das ist ja total sinnvoll, das zumindest so zu machen, ja.
Wir hatten jetzt eben diese Definition anhand von Tagen seit einem bestimmten Zeitpunkt, die halt sich für solche Sachen wie Excel oder wie gesagt für das julianische Datum eignen, was auch einen relativ großen Zeitraum abdecken soll. Was dann wieder das nächste Problem ist, ist halt, wenn ich jetzt Zeitpunkte darstellen will innerhalb eines Tages, dann habe ich halt Nachkommastellen. Damit sind wir wieder im Bereich der Fließkommazahlen. Und das wird dann eventuell, naja, nicht unbedingt unhandlich, aber Fließkommazahlen sind immer nicht so effizient. Das möchten wir immer vermeiden, wenn es irgendwie geht, weil irgendwie andere Einheiten nehmen können, die schneller sind. Deswegen ist eine durchaus gebräuchlichere Epoche die sogenannte Unix-Epoche. Da fangen wir an am 1. Januar 1970 um 0 Uhr UTC, beziehungsweise 1 Uhr deutscher Zeit. Und zählen ab da dann nicht Tage, sondern Sekunden. Und das ist so das, was man so als Unix-Zeitstempel kennt, wenn man das vielleicht schon mal gesehen hat. Der ist jetzt zurzeit so ungefähr 1,6 Milliarden. Also 1,6 und dann halt irgendwas dahinter. Ich hatte gerade heute einen Unix-Timestamp vor mir. Zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir 1.639.688.234. Jetzt kann man sogar noch ablesen, wann wir aufnehmen.
Cool.
Auch das bleibt dem Hörer als Übungsaufgabe überlassen. Da gibt es so Webseiten, wo man das umrechnen kann, wo man halt, wenn man das jetzt nicht als Kommandozeilentool zur Hand hat, wie wir hier als Unix-Nerds, kann man das auch auf irgendwelchen Webseiten finden, wo man dann so einen Timestamp reinwerfen kann und dann kriegt man angezeigt, was das in menschenlesbaren Zeitangaben bedeutet. Und ja, das ist so die Größenordnung, mit der gerechnet wird, wenn man in Unix unterwegs ist, also zum Beispiel auch sowas hat wie Dateisysteme, wo dann irgendwie die Erstellzeit oder die Bearbeitungszeit einer Datei angegeben wird oder solche Sachen, dann steht das dann da meistens als ein früher 32, heute 64-Bit-Zeitstempel, also eine entsprechend bittige Anzahl von Sekunden, eventuell noch gefolgt von einer Zusatzangabe für Bruchteile einer Sekunde. Also zum Beispiel, dass man noch sagt, man macht noch eine 32-Bit-Zahl für Nanosekunden noch dazu, wenn man es jetzt ganz genau wissen muss.
Das wäre wahrscheinlich nur im wissenschaftlichen Bereich erforderlich, oder?
Gar nicht so sehr. Ich meine, zum Beispiel, wenn ich mir auf Arbeit angucke, da habe ich ja auch so Logging von irgendwelchen Operationen, die in meinen Applikationen passieren. Und da kommt es durchaus auch auf Sekundenbruchteile an. Wenn so eine Anfrage reinkommt, also wenn ich sage Kundenanfrage, dann meine ich jetzt natürlich nicht irgendwie so, der Kunde schreibt eine E-Mail, sondern halt so, der Kunde führt eine Funktion in einem unserer Dienste aus, dann ist die Bearbeitungszeit für sowas ja auch so im Bereich ab so 5 Millisekunden, vielleicht auch 300, 400. Und da sind diese Millisekundenbruchteile absolut signifikant, um im Zweifelsfall zu rekonstruieren, wie irgendwie die Bearbeitungsreihenfolge zwischen verschiedenen Teilen des Systems war, wenn da verschiedene Dienste involviert waren in so einer Anfrage.
Ja, okay. Klingt plausibel.
Also das will man auf jeden Fall mit haben, diese Bruchteile. Ja. Wie gesagt, man führt das dann meistens dann so, dass man halt eine Ganzzahl hat für die Sekunden und dann, wenn man das halt braucht, noch eine extra Ganzzahl für die Nanosekunden, was dann auch relativ handlich zum Rechnen ist, denn wir wissen ja, die Ganzzahlen geben uns relativ kostengünstige und übersichtliche Arithmetik. Und dann kann man dann halt auch, was ein großer Vorteil von diesen Timestamps sind, relativ schön einfache Berechnungen machen, sowas wie, was ist denn 10 Sekunden später, da muss ich einfach nur 10 drauf addieren und bin fertig, wenn ich jetzt halt diese Zahlen Sekunden habe. Wenn ich jetzt so eine Zeitdarstellung habe in Form von Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde, ja, dann könnte ich auch hingehen und auf die Sekunde 10 draufrechnen. Dann ist aber die Frage irgendwie, okay, wenn jetzt die Sekunde überläuft, also über 60 geht in dem Moment, muss ich also auch die Minute erhöhen. Wenn dann dadurch die Minute überläuft, muss ich auch die Stunde erhöhen und so weiter und so fort. Also eventuell ist ja 10 Sekunden später sogar im nächsten Jahr.
Stimmt, ja.
Also das ist eventuell ein bisschen unhandlich. Das ist auch so diese Abwägung. Solche Berechnungen, also das haben wir eigentlich erst hier unten, aber wenn da ich jetzt gerade darauf komme, kann ich das ja schon mal einmal sagen. Solche Berechnungen ist halt eigentlich gar nicht so klar zu sagen, welches Format irgendwie das bessere ist, sondern es ist halt immer bestimmte Berechnungen, die in manchen Sachen besser gehen als andere. Also wenn ich jetzt halt sage, so eine bestimmte feste Dauer, wie zum Beispiel 15 Sekunden drauf addieren oder auch zum Beispiel 15 Stunden oder sowas, was halt relativ klar ist, was das bedeutet, das geht in so einem Zeitstempelformat besser, wo ich halt eine einzige Zahl habe und einfach nur eine andere Zahl drauf addiere und fertig. Wenn ich jetzt sowas habe wie 10 Tage dazu addieren zum Beispiel, bin ich eigentlich schon wieder besser dran, das Format mit separaten Zahlen zu nehmen, denn dann muss ich meistens, also es kommt so ein bisschen auf Anwendungsfall an, aber ich muss eigentlich dann auch in dem Moment berücksichtigen, wie die Zeitzonen aussehen. Denn wenn ich jetzt sowas sage wie, ich habe zum Beispiel eine Terminserie, die täglich um 15 Uhr stattfindet, dann wäre die naive Antwort, dass jeder Termin 24 Stunden auseinander liegt, aber wenn zwischendurch ein Sommerzeitwechsel stattfindet, eben halt nicht.
Ja, dann können es entweder 23 oder 25 Stunden sein, ja.
Ja, genau. Das machen wir gleich noch ein bisschen, wir haben gleich noch so einen weiterführenden Abschnitt mit so ein paar interessanten Konsequenzen. Aber wir machen erstmal kurz hier auf die Sachen Deckel drauf. Ja, das sind halt die Zeitstempel. Bestimmte Berechnungen machen sich damit einfacher. Das Halten der Daten ist einfacher. Also auch zum Beispiel, wenn ich so Zeitstempel übermittle zwischen verschiedenen Computersystemen, dann gehe ich meistens auch mit so einem Zeitstempelformat, dass ich gar nicht sage, erst formatieren das erst irgendwie raus als so ein Zeitstempel, sondern ich lasse es halt gleich in dieser Format irgendwie 1.600.000.000 Sekunden, was auch immer. Und das macht sich einfach wesentlich schneller, das auf der anderen Seite dann wieder zu zerpflücken und damit wieder weiterzumachen, anstatt wenn man dann jedes Mal wieder erst diese Formatierung in eine Zeitzone, in einen Text macht und das dann wieder auf der anderen Seite irgendwie zerpflückt. Aber gut, das ist auch Geschmacksfrage so ein bisschen. Wir hatten gerade schon ein bisschen dieses Thema Überlauf, als wir jetzt gerade die Addition hatten von Sekunden, wo dann eventuell alle möglichen Felder überlaufen können, also wo dann die Sekunde über 60 geht und deswegen die Minute hochgezählt wird und so weiter. Wenn wir so ein Format haben mit einer einzigen Zahl in Einheiten seit einer Epoche, dann haben wir zwar generell eine etwas längere Zeit, bis es zu so einem Überlauf kommt, aber das führt dann eben auch dazu, dass wenn so ein Überlauf passiert, es dann zu größeren Schmerzen kommt. Also wenn man so die Sekunden hat und man hätte irgendwie ein Programm, was irgendwie in dem Moment, wo die Sekunden von 59 auf 0 zurückgehen, ein Problem hat, das würde einfach relativ schnell auffallen. Ne? Da kommt man nicht sehr weit, bevor man so ein Problem mal hat. Und das wissen auch alle Menschen hinreichend gut, dass das irgendwie eine Sache ist, die passiert, weil sie ja im Prinzip ständig passiert. Allein schon ist sie einmal passiert, während ich diesen Punkt gerade erklärt habe. Deswegen ist es relativ unwahrscheinlich, dass Programme damit nicht klarkommen. Aber wenn so ein Zähler, der zum Beispiel Milliarden von Sekunden zählen kann, dann irgendwie am Ende ist, dann gibt es halt Probleme. Oder allgemein halt alle möglichen Zähler, die halt nur sehr selten überlaufen. Und das klassischste Problem dafür, oder das klassische Beispiel, ist dieses Jahr 2000-Problem.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wenn wir jetzt heute diese Sendung aufnehmen, ich meine, wir haben jetzt 2021, das heißt, eine durchaus signifikante Menge von potenziellen Zuhörern war damals entweder noch nicht geboren oder hat das noch nicht mitbekommen, dieses Problem, als das so in den Medien diskutiert wurde und überall.
Okay, ja, wir können das ruhig nochmal kurz zusammenfassen, ja.
Also die Idee dort war halt, oder beziehungsweise das Problem dort war, dass diese allerersten Computersysteme, die so gebaut wurden, oder na gut, die allerersten, ist jetzt nicht unbedingt irgendwie was irgendwie im Zweiten Weltkrieg war, aber so diese erste große Welle von Computerisierung, die so in den 60er, 70er Jahren losging, dann meinetwegen sowas wie Kraftwerkssteuerungscomputer oder halt irgendwelche Buchhaltungssysteme oder Banktransaktionssysteme, die haben damals dieses erste Format, was wir besprochen haben, verwendet, also separate Zahlen für jeden Teil des Zeitstempels.
Ja.
Und hatten dann für die Jahreszahl eine zweistellige Dezimalzahl genommen. Das war ja damals auch noch so relativ häufig, dass man zum Beispiel Lochkarten oder sowas hatte, wo man das als Text abgelegt hat. Und dann war wirklich auch jedes einzelne Zeichen irgendwie wertvoll, weil so eine Lochkarte dann vielleicht irgendwie 40 Zeichen enthalten konnte. Und man hat dann halt wirklich dadurch so einen großen Vorteil gehabt, dass man gesagt hat, na, von dem Jahr quasi, wir wissen halt, die Jahreszahlen fangen alle mit 19 an. Wir nehmen halt nur die zwei Zahlen dahinter und schreiben nur die hin. Und das geht natürlich so lang gut, wie du im 20. Jahrhundert bist, wo alle Jahreszahlen mit 19 anfangen. Also halt sowas wie halt 1976 oder 1995 oder so. Aber in dem Moment, wo dann halt die Jahreszahl plötzlich umspringt auf 00, was dann eigentlich 2000 wäre, wäre es dann technisch gesehen wieder 1900, was natürlich dann falsch ist.
Ja, okay, weil die 19 einfach da hart reingeschrieben ist, ja.
Die 19 ist halt impliziert, ne? Die wird halt einfach angenommen, ne?
Mhm.
So wie wir quasi bei jedem Zeitstempel, den wir so in unserem Alltag vor uns sehen, ja quasi auch immer den Teil haben nach moderner Zeitrechnung oder wie, also, oder nach Christus,
nach würde man Christi, auch sagen. Nach Christus in dem Fall, ja. Hat sich doch durchaus durchgesetzt.
Naja, es gibt irgendwie es gibt auch diese Variante halt zu sagen, statt vor Christus, vor unserer Zeitrechnung. Ich weiß gar nicht, sagt man dann nach unserer Zeitrechnung für das, was halt danach kam?
Nein, man sagt für das, was danach kam, unsere Zeitrechnung.
Ah!
Und
genau.
Vor also, Christi Geburt markiert einfach nur die Nullmarke. Das ist, man sagt dann eben nicht das Jahr minus 4000, sondern man sagt 4000 vor Christus.
Ja. Da sieht man mal, wie sehr ich halt mit dieser Implikation lebe, dass halt alles danach passiert, nach Christi Geburt, weil ich schon gar nicht weiß, wie man das benennen würde sonst. Das ist ja normalerweise auch so eine Sache, die ist nur relevant, wenn man vielleicht so römische Geschichte hat, die halt gerade sich um diesen Zeitpunkt herum so abspielt. Da muss man dann vielleicht wissen, ob man irgendwie das Jahr 50 vor oder nach meint. Ja, genau. Also das ist ja auch so eine Sache, die impliziert wird. Und in dem Moment, wo man halt irgendwie dann zu tun hätte mit Jahren, die halt quasi auf der Negativteil dieser Achse sind, hätte man dann Probleme. Und hier ist es halt auch so gewesen. Da hat man halt gesagt, man beschränkt sich halt auf diesen Teil 1900 bis 1999 und dann hat man halt ein Problem, sobald es darüber hinausgeht. Was vielleicht auch so ein bisschen darauf hindeutet, dass diese ganzen Leute, die diese ersten Computersysteme in den 60ern und 70ern und so ausgerollt haben, dass die niemals damit gerechnet hatten, dass diese Systeme so lange im Einsatz sind, dass das ein Problem werden könnte.
Ganz offensichtlich, ja.
Mhm. Oder es wurde halt irgendwie in Kauf genommen als notwendige Abwägung, so quasi, wir brauchen jetzt irgendwie diese zwei Stellen dringend für irgendwas anderes. Es ist halt im Zweifelsfall erstmal wichtiger, dass das System jetzt funktioniert und alle Funktionen abbildet, die es braucht, als dass es halt in 25 Jahren ein Problem gibt. Und dieses Jahr 2000-Problem war durchaus auch groß in den Medien diskutiert. Das kann man sich, weiß nicht, ob man sich das heute noch so klar machen kann. Es war dann, also es gab ja dann bis zur Weltuntergangsvorstellung, dass dann irgendwie sämtliche Stromnetze und Telekommunikationsleitungen und was nicht alles irgendwie ausfällt und irgendwie die ganzen Atomraketen irgendwie automatisch gestartet werden oder was nicht alles. Also da haben Leute irgendwie sich auch richtig so Prepper-mäßig irgendwie dann ihre Bunker vorbereitet, irgendwie für das Jahr 2000-Chaos, was dann alles nicht eingetreten ist. Wo dann halt danach auch wieder gesagt wird, es ist im Prinzip genau dieses Präventionsparadox, was wir ganz auch bei Corona genau, gesehen haben, ne? Wenn man halt am Ende nichts passiert, dann sagen die Leute, ach, die Aufregung war ja umsonst, aber die Aufregung war ja nicht umsonst. Diese Aufregung hat dazu geführt, dass halt all diese Anpassungen an das System gemacht wurden, damit man auf den Tag vorbereitet ist.
Richtig.
Also irgendwie jetzt zu glauben, dass halt irgendwie das Ende der Welt bevorsteht, ist vielleicht übertrieben gewesen ein bisschen, aber halt, dass die Leute das Thema ernst genommen haben, war auf jeden Fall wertvoll.
Ja, das glaube ich auch, ja.
Und diese Erfahrung sollten wir uns definitiv vor Augen halten, denn wir haben es ständig mit irgendwelchen Überläufen in solchen Datumsfeldern zu tun. So in unseren Unix-Kreisen am bekanntesten ist das Jahr 2038-Problem. Das ist nicht so eine schöne gerade Zahl, weil sich das eben nicht bezieht auf die Jahreszahl, die dann halt überläuft, sondern auf diesen Unix-Zeitstempel, den wir gerade besprochen hatten. Wenn man den als 32-Bit-Zahl ablegt, also halt in einer Ganzzahl, die 32-Bit hat, davon ist halt dann meistens ein Bit Vorzeichen, damit man auch Zeiten vor 1970 darstellen kann, hat man dann also insgesamt 31 Bit zur Verfügung. Und das sind 2 hoch 31 Sekunden, also 2,1 Milliarden. Und ich habe ja gerade gesagt, der aktuelle Timestamp ist 1,6 Milliarden. Also wir sind schon näher an diesem Problem dran, als wir am Anfang des Zeitstrahls der Unix-Epoche dran sind.
Ja.
Dieser entsprechende Zeitpunkt ist dann Dienstag, der 19. Januar 2038 um 4.14 Uhr und 7 Sekunden deutscher Zeit. Da sind halt die 32-Bit voll. Da machen quasi der Zeitstempel genau dasselbe, was wir heute gemacht haben, wo wir unser 5. Bit in der Folgennummer angefangen haben. Da wird das 33. Bit angefangen und wenn man dann halt nur 32-Bit zur Verfügung hat, dann hat man ein kleines Problem.
Das ist doch gar kein Problem, dann füllen wir doch einfach noch ein Bit dazu.
Das ist ja auch eine durchaus eine Sache, die gemacht wird. Also der Linux-Kernel zum Beispiel hat jetzt seit über 10 Jahren schon Zeitstempel mit 64-Bit-Größe. Wenn man aktuelle Software verwendet, ist man von diesem Problem überhaupt nicht betroffen.
Genau.
Das ist halt das Problem an der Sache. Ne? Das ist dasselbe mit dem Jahr 2000-Problem. Das Problem waren, glaube ich, nicht die neuen Systeme, die gerade erst 96 frisch gebaut wurden, weil die wurden alle natürlich schon dafür gebaut, dass sie auch das Jahr 2000 oder 2001 oder was nicht alles darstellen können. Das Problem waren halt diese Systeme, die auch noch aus den 70er Jahren rumhängen, die niemals angefasst wurden, weil sie funktionieren ja so gut.
Ja.
Und man weiß auch vielleicht nicht, was passiert, wenn man sie anfasst und irgendwie falsch hält und so. Ne? Es gibt ja teilweise wirklich solche Geschichten, wo dann irgendwelche Server, wo man nicht wusste, ob man die überhaupt neu starten kann, wenn man die mal ausgehen lässt, dass man die transferiert zwischen verschiedenen Rechenzentren mit einer durchgängigen Stromversorgung, also dass man die halt dann so sich in das Stromkabel reinspleißt und dann halt eine neue Stromversorgung ranmacht, die mobil ist, damit man den Server dann im laufenden Betrieb rübertragen kann ins neue Rechenzentrum und solche Sachen.
Okay, ja.
Es ist nicht, wie man es machen sollte, aber die Realität sagt halt, dass sowas doch ab und zu passiert. Von daher das Jahr 2038-Problem, das wird nochmal interessant werden. Ich rechne damit, dass die richtige Panik so ungefähr 2 Jahre vorher anfängt, so wie es halt beim Jahr 2000-Problem auch war.
Mhm, ja. Dumme Sache, dass wir halt noch irgendwie Kraftwerkstechnik aus den 80er Jahren in Deutschland stehen haben teilweise, ne?
Ja, das ist, glaube ich, auch so eine Lektion. Ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen will, das ist eine Lektion, die alle mal lernen müssen, aber zumindest in der IT ist das eine zunehmende Erkenntnis, dass man in der Lage sein sollte und das auch zu einem ständigen Prozess machen sollte, jedes System mal regelmäßig neu zu starten zum Beispiel oder auch jedes System mal regelmäßig zu aktualisieren, damit man einfach diese Prozesse im Kopf behält und auch irgendwie weiß als Team, wie man das ausführt und so weiter. Ne? Wie starte ich jetzt zum Beispiel diesen Server da drüben neu? Es gibt so ein Konzept, gerade im Cloud Computing, das nennt sich Chaos Monkey, also chaotischer Affe.
Ja.
Was so ein Prozess ist, den man halt sich in sein Rechenzentrum stellt und dann geht der Chaos Monkey halt zu zufälligen Zeiten los und macht einfach irgendwas kaputt. Ja, also startet einfach mal irgendeinen Server neu oder löscht einfach mal irgendeine Festplatte oder sowas. Ne? Und die Annahme ist natürlich, dass das halt alles Sachen sind, die halt ab und zu mal von selber passieren. Ne? Also ab und zu wird auch mal so eine Stromversorgung von so einem Server selber ausfallen, der muss neu gestartet werden. Ab und zu geht auch eine Festplatte kaputt. Das ist aber tendenziell meistens so selten, dass in dem Moment, wo es dann passiert, man total in Panik ausbricht und nicht weiß, was zu tun ist. Und dadurch, dass man so einen chaotischen Affen hat, der da ab und zu einfach mal auf die falschen Knöpfe drückt, übt man halt diese ganzen Prozesse dafür ein und wird auch dadurch angehalten, sein System so zu entwerfen, dass es halt solche Ausfälle überlebt. Dass es halt zum Beispiel nicht die wichtigen Daten nur auf einer Platte liegen, sondern halt immer auf zwei oder drei Platten, sodass man dann in dem Moment, wo eine von denen kaputt geht oder halt der Affe ankommt und die halt irgendwie rausreißt, im übertragenen Sinne, dass man halt damit klarkommt und das halt eine Situation ist, von der man sich wieder erholen kann und vielleicht am besten sogar irgendwelche automatisierten Systeme hat, die sich automatisch davon erholen.
Okay, das ist ein cooles Konzept, war mir so gar nicht bekannt, ja. Sehr schön.
Eine andere Sache, also es gibt von diesen Sachen mit Überlauf in Datumsfeldern, gibt es x wie viele Beispiele, das kann man sich, wenn man hier den Link folgt zu dem Jahr 2000 Problem, gibt es glaube ich auch so eine Liste von weiteren ähnlichen Problemen, die hier verlinkt ist. Ja, genau. Noch so eine Sache zum Beispiel, die ab und zu mal tatsächlich passiert, die vor 2 Jahren zuletzt ein Problem war, ist die GPS-Woche. Weil beim GPS-Signal, was halt, also das Protokoll, was gesprochen wird zwischen den GPS-Satelliten und den Empfängern, die halt zum Beispiel in Telefon eingebaut sind, da wird eine Zeitangabe in Wochen gemacht. Also die haben nicht mal diese Sache Jahr, Woche, Tag, sondern die haben nur Woche und Tag. Und das zählt halt quasi seit dem Start des GPS-Systems. Diese Woche zählt halt hoch. Und ab und zu ist halt leider die Wochenzahl voll und dann rollt die wieder auf Null zurück. Und das ist immer so ein Moment, wo wieder GPS-Geräte, die damit nicht klarkommen, Probleme haben. Wo man eigentlich so denken würde, naja, das sollte jeder mal mitbekommen haben, der so ein GPS-Gerät baut, dass das ein Problem ist. Allerdings, diese Wochenrollover passieren auch nur alle 20 Jahre. Das heißt, es gibt wieder genug neue Hersteller, die seitdem hochgekommen sind, die das noch nie erlebt haben. bis es dann halt passiert. Ne? Also hier steht, dass die Wochenzählung begann 1980 bei 0, benutzt 10 Bit, was 1023 Wochen oder etwa 20 Jahren entspricht. Das heißt, so alle 20 Jahre setzt halt dieser Zähler sich auf 0 zurück. Und man kann sich halt überlegen, ja, die meisten Geräte werden in ihrem Leben nur einen einzigen so Rollover erleben. Ja, und das ist natürlich dann ein Moment, wo Reibung passiert auf jeden Fall.
Okay, gut.
Aber wir sind ja jetzt erstmal wieder sicher. Der nächste Rollover ist dann erst 2038. Ach Gott, das ist auch 2038.
Ups. Meine Güte.
Eieiei.
Sehr schön.
Allerdings erst am Ende des Jahres. Am Anfang des Jahres haben wir den Unix 32-Bit Rollover und am Ende des Jahres dann den GPS Rollover. Also wenn wir gerade alle Systeme gefixt haben, kommt dann gleich das nächste Problem.
Okay, also beim GPS nehme ich das jetzt erstmal so hin. Ich bin gar nicht sicher, ist denn die tatsächliche Zeit beim GPS so wichtig?
Weil geht's ja, nicht? Mega.
Ach so,
GPS-Satelliten sonst machen nichts.
Oh Gott, sonst ist man ja unglaublich weit weg.
Als Zeit zu melden. Ja?
Da ist man ja irgendwo in der Milchstraße sonst. Stimmt.
Ja, genau. Was GPS-Satelliten sind nichts anderes als Atomuhren mit großen Antennen dran. Ich vereinfache jetzt natürlich maßlos, ne? Aber wie so ein Positionierungssystem grundsätzlich funktioniert, ist, dass halt diese Satelliten halt Atomuhren an Bord haben und ständig die aktuelle Zeit rausschreien. Und das Telefon, was ich hier in meiner Tasche habe oder irgendwie der GPS-Empfänger am Fahrrad oder was auch immer, der hört sich halt diese ganzen Zeitsignale an, die durch den Äther geschrien werden und kann dann halt zum Beispiel sehen, irgendwie hier sind zwei Satelliten, die sagen zwar prinzipiell dieselbe Zeit, aber diesen da sehe ich irgendwie 300 Mikrosekunden vorher als den anderen. Und wenn man halt mehrere von diesen Satelliten sieht und diese Gangunterschiede zwischen diesen Signalen sehen kann, dann kann man das dann triangulieren, wo man sich auf der Erde befindet. Also wenn man drei Signale sieht, kann man eine zweidimensionale Positionierung vornehmen, mit 4 Signalen dann auch eine dreidimensionale. Also dann hat man dann eventuell noch so diese Sache, man hat dann vielleicht 2 Lösungen von der Gleichung, die dann auf verschiedene Pole der Erde verweisen. Also halt zum Beispiel halt, ich hätte wie meine rechnerische Lösung, die halt entweder in Dresden landet oder in Neuseeland oder sowas. Und da muss man dann eventuell noch durch ein anderes Kontextsignal entscheiden, welches von beiden ist es jetzt.
Ja, okay.
Zum Beispiel, indem das Telefon halt weiß, ich bin in ein deutsches Netz eingebucht. Das wird wohl relativ unwahrscheinlich sein, dass ich gerade in Neuseeland stehe, wenn irgendwie die andere Option Dresden ist. Ne?
Ja.
Oder man hat halt einfach noch einen 5. Satelliten. Ich glaube, dann ist es auch eindeutig.
Ja.
Also das ist eine große Dose Würmer, diese ganzen Überlaufsachen. Eine andere Kategorie, die ich hier zusammengefasst habe als Probleme durch astronomische und politische Fakten, das hat mir schon so ein bisschen anklingen lassen vorhin, diese Sache mit, wenn ich 10 Tage dazu addiere, was heißt das eigentlich? Weil es könnte ein Sommerzeitwechsel oder ein Schalttag oder sowas dazwischen sein. Das ist alles gar nicht so trivial. Ich habe hier auch eine Sache verlinkt, die ich besonders faszinierend fand, und ich glaube, das kann man tatsächlich mal verbatim vorlesen, ist, wie die Deutsche Bahn damit umgeht, wenn die Sommerzeitumstellung stattfindet. Einfach nur mal so als Illustration von realweltlicher Komplexität. Bei der Umstellung von Normal- auf Sommerzeit verkehren die Züge mit einer Stunde Verspätung bis zum Zielbahnhof. Bei den digitalen Uhren der Deutschen Bahn erscheint nach 1.59 Uhr die Anzeige 3 Uhr. Das Vorstellen der analogen Bahnhofsuhren erfolgt durch zusätzliche Halbminutentaktimpulse. Das Umstellen der Analoguhr dauert etwa 5 Minuten. Züge, die während der Umstellung auf Sommerzeit unterwegs sind, in der Regel Güterzüge, Nachtzüge und S-Bahnzüge in den Ballungsräumen, fehlt eine Stunde. Wenn möglich, werden Güterzüge vor der planmäßigen Abfahrtzeit auf die Reise geschickt, sodass sie ihren Zielort mit nur geringer oder auch oft auch ohne Verspätung erreichen. S-Bahn-Züge, die nur innerhalb dieser Stunde unterwegs wären, fallen aus. Nachtzüge haben oft fahrplanmäßig längere Aufenthalte, die gekürzt werden können. Wo dies nicht möglich ist, kommen diese Züge an dem Tag verspätet ans Ziel. Im umgekehrten Fall, also beim Zurückstellen der Uhren im Herbst, ist die Stunde zwischen 2 und 3 Uhr doppelt vorhanden. Züge, die dieser Stunde unterwegs sind, werden in einem geeigneten Bahnhof eine Stunde lang angehalten. Dadurch kommt der Zug laut Fahrplan zwar pünktlich an, die tatsächliche Reisezeit erhöht sich aber trotzdem um eine Stunde. Diese Anhalteregel wird aber nur bei Zügen angewandt, die eine noch längere Wegstrecke vor sich haben. Im Stundentakt oder öfter fahrende Züge, deren planmäßige Abfahrtzeit zwischen 2 und 3 Uhr liegt, müssen zweimal abfahren. Dies erhöht die notwendige Anzahl von Fahrzeugen und Personal. Außerdem müssen für diese Zeitumstellung auch deshalb besondere Fahrpläne erstellt werden, weil dieser doppelt vorhandene Zug bei identischer Zugnummer zu Fehlermeldungen in der Stellwerkselektronik führen würde.
Oh, klasse. Ja, super.
Ich finde diesen Abschnitt einfach so wunderbar, weil es einfach immer noch ein bisschen katastrophaler wird, je weiter es geht, ne?
Ja.
Und immer so, ach, daran müssen wir auch denken. Ach so, das ja auch noch. Und jetzt brauchen wir noch mehr Personal dafür. Ach, meine Güte.
Unglaublich. Und das, obwohl ja die Sommerzeit uns eigentlich dabei helfen soll, unsere Zeit besser zu nutzen.
Ja, es ist, aber gut. Es ist
anderes Thema.
Ja, also dass wir die Sommerzeit nicht abgeschafft bekommen, ist, glaube ich, ein gutes Sinnbild für den Zustand unserer Politik insgesamt. Aber gut, da gehe ich jetzt wieder auf Tangenten, die glaube ich, hier den Rahmen sprengen würden. Wo wir schon bei sowas sind wie, ach übrigens, die Stunde zwischen 2 und 3 Uhr gibt es dreimal. Quatsch, gibt es zweimal, wenn die Uhr zurückgestellt wird. Dasselbe Problem haben wir auch mit Schaltsekunden. Die Schaltsekunden werden eingefügt, das heißt also, man hat eine Sekunde zu viel, wenn man eine Schaltsekunde einfügt, und das führt dann auch dazu, dass sich halt die UTC nicht so verhält, wie man das erwarten würde. Man hat dann zum Beispiel halt die Möglichkeit, wenn man sagt, man fügt die Schaltsekunde wirklich als Extrasekunde ein, dann hätte man halt die Zeitanzeige 23 Uhr und 59 Minuten und 60 Sekunden. Was, ja, damit kommen eventuell die Computersysteme nicht so ganz klar.
Das
die halt nur darauf programmiert sind,
ja,
von 0 bis 59 Sekunden zu agieren. Mhm. Das ist halt auch so eine Sache, die passiert nur einmal im Jahr, ne? Das ist auch wieder, und auch gerade zu solchen irgendwie Zeiten mitten in der Nacht, wo irgendwie auch keiner da ist, ne? Das irgendwie merkt man nicht so im Großen und Ganzen. Da gibt's verschiedene Strategien, wie man damit umgehen kann. Man kann halt sagen, einfach, man lässt das halt erstmal passieren, ist dann halt erstmal eine Sekunde verspätet. Ich bin immer so verwirrt, wenn es dann, ob's vor oder nachgehen ist, ne? Ich glaube, man ist dann immer erstmal so eine Sekunde zu spät dran, und dann stellt man die Uhr irgendwann. Also wenn man auf solchen Servern unterwegs ist oder sowas, oder auch auf den normalen Computern, mit denen man hier so zu tun hat als normaler Endanwender, hat man meistens so einen NTP-Klienten. Also NTP ist das Netzwerkzeitprotokoll, Network Time Protocol.
Ja.
Wo dann eine Zeitserver gefragt wird, wie spät es eigentlich gerade ist. Und dann spektakuläre Algorithmen durchgeführt werden, um die Tatsache einzubeziehen, dass diese Tatsache, wie, dass man den Server fragt, auch eine gewisse Zeit dauert, die man dann rausrechnen muss.
Oh wow, ja.
Damit kann man halt die Uhr stellen. Also dann kriegt man eine hoffentlich hinreichend detaillierte Information darüber, wie spät es gerade ist, dass man die aktuelle Systemuhr auch stellen kann. Und dann würde es halt dazu kommen, dass die Systemzeit dann, wenn man es nach der Schaltsekunde das nächste Mal NTP macht, um eine Sekunde nach vorne springt. Oder jedes Mal überlege ich, ob es vorne oder hinten ist. Es springt um eine Sekunde.
Eine Sekunde springt, genau.
Und wenn das halt um eine Sekunde nach vorne ist, dann geht das noch einigermaßen, weil zumindest hat man Zeiten nicht doppelt. Wenn es um eine Sekunde nach hinten springt, dann ist es einigermaßen katastrophal möglicherweise, weil das heißt, eventuell man hat eine Sache, die passiert zu einem bestimmten Zeitpunkt, und dann hat man danach eine Sache, die zu einem früheren Zeitpunkt passiert. Also laut
Stimmt,
Zeitstempel.
Ja. Also deren Zeitstempel zu einem früheren Zeitpunkt liegt, ja.
Und das klingt jetzt nicht so schlimm, ne? Das ist ja nur eine Sekunde, ne? Aber wir machen uns wieder mal klar, wie schnell eigentlich Computer arbeiten können. Dass eine Sekunde ja Welten sein können.
Ja.
Zum Beispiel, ich habe ja bekanntermaßen, wie hier bereits besprochen, so ein Object Storage, den ich betreibe auf Arbeit. Also halt, ja, diese unendlich große Festplatte, die ich angesprochen hatte in der Datenbankfolge. Und damit die Festplatte unendlich groß sein kann, muss sie halt über mehrere Computer verteilt sein. Und damit das funktioniert, müssen diese Computer hinreichend gleiche Vorstellungen davon haben, wie spät es eigentlich gerade ist, damit sowas wie Zeitstempel halt auch in irgendeiner Form eine gute Aussage treffen können. Also da steht im Betriebshandbuch für dieses Object Storage System drinne, dass Server eingestellt sein müssen, so dass die Drift der Uhren zwischen verschiedenen Servern nicht größer als 300 Millisekunden ist. Und das ist auch eine Sache, die wir kontinuierlich überwachen.
In welchem Zeitraum? Also
Ja,
wie
zu
oft
jedem
fragt man
Zeitpunkt.
so einen Zeitserver?
Wir prüfen, glaube ich, jede Minute.
Okay, das ist
Also,
ja zu
war, also
schaffen,
war,
oder?
war,
Ja.
gut, war, man hat halt den NTP-Klienten, der auf dem Server selber läuft, der halt tatsächlich die Uhr stellt und wir haben noch eine extra Überwachungskomponente, die halt noch die Drift vergleicht und die prüft jede Minute. Wie
Mhm,
oft das
okay.
der Klient auch selber macht, gute Frage. Ich weiß gar
Okay.
nicht, ob jede Minute, aber ich würde mal vermuten, auf jeden Fall so häufiger als eine Stunde von der Intuition her. Ich meine, du hast ja eine Hardware-Uhr, die ist auch eigentlich relativ zuverlässig. Es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie innerhalb von einer Stunde irgendwie eine ganze Minute wegdriftet oder sowas. Ne? Das ist ja nicht der Fall. Und auch eine ganze Sekunde würde ich eigentlich nicht erwarten. Es ist halt eher so diese Sache von, wenn ich halt zum Beispiel den Computer ausmache und irgendwann wieder anmache und solche Sachen, dann driftet es eventuell vielleicht ein bisschen auseinander durch dieses Schreiben in die Hardware-Uhr und dann wieder zurückholen aus der Hardware-Uhr und was nicht alles.
Ja, okay.
Wir hatten die Schaltsekunden. Ach ja, das waren die astronomischen Fakten, die zu den Schaltsekunden führen, die dann Probleme machen. Wir haben auch die politischen Fakten, die Probleme machen können. Das hatte ich vorhin auch schon so anklingen lassen. Wenn ich einen Zeitstempel habe, der ein Ereignis in der Zukunft beschreibt, zum Beispiel irgendwie die nächste Wahl des Bundespräsidenten findet irgendwie statt an folgendem Datum in mehreren Jahren oder so, dann kann es ja möglicherweise sein, dass sich zwischendurch nochmal die Vorstellung ändert davon, was eigentlich unsere Zeitzone ist. Das ist in Deutschland jetzt nicht so häufig der Fall. Wir haben ein relativ ruhiges Zeitregime in dem Sinne oder Zeitzonenregime. Es gibt Länder, in denen die Änderungen häufiger passieren. Also so ein Fall, der so ein bisschen die Runde gemacht hatte, war 2015 in der Türkei. Und ich mache jetzt nochmal, um jetzt nichts Falsches zu erzählen, den Artikel auf und lese dann nochmal kurz quer. Aber die problematische Sache war, dass sie relativ kurzfristig das Ende der Sommerzeit verschoben haben vom 25. Oktober auf den 8. November. Und das erste Mal, also das wurde dann das erste Mal angekündigt am 8. September, also etwa 6 Wochen bevor die eigentliche Umstellung geplant war, also der ursprüngliche Termin für die Umstellung geplant war. Und wie es auch hier in dem Artikel steht, this news article wasn't noticed by the time zone community until around September 19th. Also es gibt halt eine Community von Leuten, die sich halt damit kümmern, diese Zeitzonendatenbanken zu pflegen, die Computer verwenden. Ne, das ist ja eine Sache, die muss auch jemand machen. Genauso wie wir
Ja.
diesen Menschen von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt vorher hatten, der meinte, dass Zeit nicht einfach existiert, sondern Zeit ist ein Produkt, das hergestellt wird. So sind halt auch diese Zeitzonen ja eine Sache, die von Menschen gemacht sind und auch das Computer damit umgehen können, erfordert ja eine Zeitzonendatenbank, die auch von irgendjemand hergestellt werden muss. Da muss irgendjemand das halt mitbekommen, dass die Türkei halt irgendwie auf die Idee kommt, ihre Zeitzonenregel zu ändern, ihre Sommerzeitregelung. Und
Ja.
das muss halt irgendwie in ein maschinenlesbares Format überführt werden, was dann auf Milliarden von Geräten auf der Welt ausgerollt wird. Und was dann halt die Türken festgestellt haben, ja genau, am 29. September war dann halt hier die offizielle Ankündigung. Ach nee, das Government News Agency reported the change, also es wurde angekündigt von einer staatlichen Nachrichtenagentur, aber es war noch nicht vollkommen offiziell in dem Sinne, dass es halt irgendwie ein Gesetz gab. Die offizielle Ankündigung war am 4. Oktober und wie gesagt, am 25. Oktober sollte die Sommerzeit enden, wurde aber auf den 8. November verschoben. Und das Problem ist halt einfach, 3 Wochen Vorlauf ist halt einfach zu wenig. Es hatten nicht genug Geräte dann rechtzeitig diese Anpassung in der Zeitzonendatenbank bekommen. Und dementsprechend hatte dann halt die Regierung gesagt, nee, am 25. Oktober endet die Sommerzeit noch nicht. Und die Computer haben gesagt, ja, ist uns egal.
Nur mal für mich zum
Wir haben nur
Verständnis.
Befehle befolgt.
Nur mal für mich zum Verständnis. Also die Datenbank anzupassen wäre ja an sich wahrscheinlich nicht das Problem. Aber das Update der Datenbank ist dann eben nicht schnell genug auf alle Systeme ausgerollt worden, oder?
Ja.
Okay, ja, gut.
Es ist ja nicht mal so, dass dann irgendwie diese Datenbank wird halt nicht von dem Betriebssystemhersteller selber irgendwie geändert, sondern diese Datenbank ist halt ein unabhängiges Projekt.
Genau, ja.
Das wird dann geändert von den entsprechenden Leuten. Eventuell wird noch darüber diskutiert, ob halt diese Ankündigung hinreichend offiziell ist durch die entsprechenden Experten, weil man will ja auch nicht eine Änderung machen, die sich dann als falsch rausstellt. Dann entscheiden die sich jetzt, wir machen jetzt eine neue Version von dieser Datenbank, die wird veröffentlicht. Dann kommen als nächstes dann die Hersteller der Betriebssysteme, kriegen das irgendwie mit. machen dann ein Update und rollen das dann aus und im Zweifelsfall ja auch entsprechend ihren eigenen Rhythmen. Also wenn jetzt zum Beispiel Microsoft auf die Idee kommt, nee, aber unser Patch Day für diesen Monat ist ja gerade rum, das können wir erst nächsten Monat machen, hast du da vielleicht auch ein Problem, ne? Ich meine, bei der Türkei, das ist vielleicht noch ein hinreichend großes Land, dass dann irgendwie vielleicht Microsoft noch irgendwie sagt, wir machen hier ein Sonder-Update oder sowas. Wenn das jetzt irgendwie Takatuka-Land mit irgendwie 10 Einwohnern ist, dann ist das dementsprechend unwahrscheinlicher, ne?
Ja, das stimmt. Richtig. Das betrifft dann halt einfach nicht so viele Leute, ja.
Ja. Und dann, der Artikel beschreibt das dann hier noch so ein bisschen weiter, wir haben den Shownotes verlinkt, wie es dann halt die völlig absehbare Verwirrung gab, weil halt im Prinzip fast jedes technische System in der Türkei halt davon ausgegangen war, dass die Sommerzeit weiterhin wie planmäßig endet, während halt die Regierung darauf bestanden hat, dass die Zeit halt das ist, was die definiert haben, ne? Da zeigt sich dann mal wieder die überraschenden Grenzen von politischer Einflussmacht.
Ja, das stimmt.
Ich habe noch eine weitere Kategorie. Es gibt da nicht nur Probleme durch Überlauf, es gibt nicht nur Probleme durch astronomische und politische Fakten, es gibt auch noch Probleme durch andere technische Einflüsse. Eine so eine Sache, was wir jetzt gerade schon besprochen hatten, war eben, Hardware-Uhren sind nicht so hinreichend genau und driften auch so ein bisschen mit der Zeit. Und ja, das hatten wir eben schon besprochen, dass wenn man verteilte Systeme hat, dann muss man darauf achten, dass die Uhren immer schön gleichmäßig und im Gleichschritt laufen.
Ja.
Ich glaube, es ist mittlerweile auch besser geworden, dadurch, dass halt auch dieses NTP eine große Verbreitung gefunden hat. Also bei Servern war das schon eigentlich immer der Fall, dass diese Uhren gleichgezogen wurden. Gleichgeschaltet ist vielleicht eigentlich so ein gutes Wort, das hat ein bisschen unangenehme Konnotation. War die synchronisiert und gleichgezogen. Bei Endanwender-PCs war das relativ lange noch so eine Phase, also so in den 90ern und frühen 2000ern, wo es da noch ein bisschen Kraut und Rüben war, wo man diese Uhr so mal ein bisschen gestellt hat und dann so ein bisschen wie die Backofenuhr behandelt hat. Also da ist man dann halt davon ausgegangen, naja, die geht jetzt halt eine Minute daneben, ne? Das irgendwie geht schon. Das war auch so diese Zeit, wo es noch Armbanduhren gab, die man halt auch irgendwie so einmal im Jahr mal gestellt hat und dann driften die halt auch so mit der Zeit so langsam weg.
Mhm, ja.
Und heute ist es eigentlich kein so großes Problem mehr, weil halt eigentlich alle Computer auch durchgängig am Internet hängen und damit halt auch diese Möglichkeit gegeben ist, dass sich alles ständig synchronisiert mit irgendwelchen Zeitservern. Also wie gesagt, halt über NTP, wenn das jetzt so ein Personal Computer ist. Und bei Telefonen ist es auch so, dass halt eine Zeitsynchronisation direkt als Funktion im Netzwerk angeboten wird. Also sobald ich halt in einem Mobilfunknetz eingewählt bin, kann ich halt darüber eine Hardwarezeit erhalten von der entsprechenden Funkstation. Und die Telefone sind halt auch dementsprechend eingestellt, dass sie sich halt automatisch stellen, wenn sie halt solche Signale empfangen. Das kann man, glaube ich, explizit ausschalten, wenn man es will, aber warum sollte man das tun? Und dadurch ist es eigentlich heutzutage relativ gut, was präzise Zeitangaben angeht auf allen möglichen Geräten. Also das ist mir auch jetzt wieder aufgefallen, als jetzt die Sommerzeit neulich geendet hat, dass ich im Prinzip nur diese eine Backofenuhr habe als einzige Uhr, die ich von Hand noch stellen muss.
Da gibt es einen ganz einfachen Trick. Man macht einfach kurz in der Küche die Sicherung aus oder die Backofensicherung aus, dann springt die auf Null. Wenn man sie dann nicht stellt, dann hat man das Problem nie wieder.
Dann blinkt das immer so nervig.
Okay. Bei den NTP-Servern ist ja noch so eine Sache, dass es ja sogar Zeitserver gibt, die das notariell beglaubigen. Stimmt das? Habe ich das richtig auf dem Schirm?
Also das die quasi ist mir nicht bekannt.
Also die quasi ein notariell beglaubigtes Zeitsignal schicken, was kryptografisch signiert ist, um Eingänge von Dokumenten zu beglaubigen, also den zeitkritischen Eingang von Dokumenten zu beglaubigen.
Mhm. Faszinierend. Das ist mir tatsächlich nicht bekannt. Ich glaube, das ist auch. Ich bin nicht sicher, ob das in NTP vorgesehen ist, eine Beglaubigung zu haben in dem Protokoll.
Nee, ich glaube, das ist per Krypto angeflanscht. Da kann man mal wieder auf den wunderbaren RFC-Podcast verweisen. Ich werde das entsprechend verlinken.
Ah ja, sehr gut. Ja, wir machen hier im Prinzip einen Episodenguide für den RFC-Podcast, wenn ja, ich das richtig sehe.
Total.
Was haben wir noch an Problemen? Genau, wir hatten schon diese Sache, dass wenn man eine Zeitsynchronisation macht, dass man dann auch einen Sprung rückwärts in der Zeit haben könnte. Genauso im Übrigen kann man auch riesige Sprünge vorwärts in der Zeit haben, die für eine Uhr gar nicht zu sehen sind, für einen Computer. Weil es gibt ja sowas zum Beispiel wie Suspend und Standby oder sowas. Dass man halt sagt, man legt den Computer in so einen Schlafmodus, dann ist er irgendwie im Rucksack vielleicht für irgendwie mehrere Stunden ausgeschaltet. Also, ja, in Anführungszeichen ausgeschaltet, sondern halt in diesem Standby-Modus.
Ja.
Und dann kommt er wieder zurück. Wenn dann in dem Moment ein Programm läuft, würde das Programm vielleicht sehen, ich habe hier irgendwie eine Aktion ausgeführt, danach vergeht eine Sekunde laut der Zeit, wie ich sie wahrnehme. Dann gucke ich nochmal auf die Uhr und es ist irgendwie einen Tag später. Weil es ist ja quasi, naja, es ist halt so, wie wenn ich ins Bett gehe, ne, und dann wieder einschlafe und aufwache. Ich habe auch nicht diese Zeit, die dazwischen vergangen ist, die merke ich auch nicht in dem Maße, ne.
Ja, das stimmt, genau.
Und so ist es ja für den Computer auch. Und das könnte für den Computer auch vielleicht verwirrend sein. Zum Beispiel auch das Tritt auf, man Virtualisierung macht, weil dann kann man auch halt die virtuellen Maschinen haben, die man dann auch einfach kurz pausiert aus im entsprechenden Gastgeberbetriebssystem und dann halt irgendwann später wieder fortsetzen. Und dann ist vielleicht auch die Uhr, die halt das Gastbetriebssystem hatte, auch nicht mehr richtig. Da muss dann das Gastbetriebssystem wissen, dass es dann halt feststellen kann, dass so eine Pausierung stattgefunden hat, um dann das Gastgebersystem zu fragen, übrigens hier, wie ist denn jetzt gerade die Uhrzeit, damit wir hier richtig weitermachen können und so weiter.
Okay, ja, interessanter Punkt. Alles so Dinge, über die ich noch nie nachgedacht habe. Ja.
Ja, ja. Das sind alles so, ich glaube, dieses konkrete Problem habe ich noch nicht gehabt in meiner Programmiererlaufbahn. Aber viele von diesen Problemen, die wir hier besprochen haben, sind wir schon irgendwann mal über den Weg gelaufen, in irgendeiner Form. Das ist auch so eine Sache, wie wir auch am Anfang gesagt haben, jeder Nerd wird irgendwann mal auf die Idee kommen, seinen eigenen Kalender zu bauen, der viel besser ist als alle anderen. Und dann halt in diese ganzen Probleme reinlaufen, die halt dazu führen, dass die Kalender alle so furchtbar sind, wie sie sind. Genauso ist es auch so, dass viel zu viele Leute irgendwann mal sagen, ach hier, diese Datumsberechnung ist doch ganz einfach, mache ich einfach schnell selber. Ne? Irgendwie, ach, ich muss doch nur einen Tag draufrechnen, das kann nicht so schwer sein. Und dann kommt die Realität an und sagt, nee, das ist doch so schwer.
Ja, genau. Was ist denn jetzt eigentlich ein Tag?
Ja, genau. Und was diese Sache angeht mit irgendwie, die Uhr könnte ja einfach springen, zufälligerweise, weil ich zum Beispiel so ein Standby oder sowas hatte, damit man sowas wie eine Zeitdauermessung noch machen kann, auf eine plausible Art und Weise, gibt es in modernen PCs sowas, das nennt sich monotonische Uhren. Monotonisch ist so ein Fachbegriff aus der Mathematik, was bedeutet eine Funktion, die sich immer nur im Wert erhöht oder immer nur verringert, also die immer nur in eine Richtung geht. Und eine monotonische Uhr ist halt eine Uhr, die sich dadurch auszeichnet, dass sie halt immer schön gleichmäßig größer wird. Also wenn halt quasi eine Sekunde Rechenzeit vergangen ist, ist halt die Uhr auch eine Sekunde später. Und lässt sich nicht beeindrucken davon, dass irgendwie zwischendurch die Systemzeit umgestellt wurde, lässt sich nicht davon beeindrucken, dass vielleicht zwischendurch ein Standby oder sowas stattgefunden hat, sondern die zählt halt immer schön die Rechenzeit mit, seit der Computer angemacht wurde.
Aber nur die also die quasi wache Zeit des Computers.
Ja, genau.
Okay.
Also die Zeit, die ja tatsächlich Dinge tut.
Ja.
Dementsprechend halt, wenn er halt Standby ist, macht er halt nichts und deswegen wird halt auch diese Hardwarezeit nicht hochgezählt werden. Wenn man sich dazu mal belesen möchte, haben wir das hier verlinkt. Das nennt sich bei x86-Prozessoren zum Beispiel TSC. Die entsprechende, was heißt das ausgeschrieben? Timestamp Counter. Counts the number of CPU cycles since its reset. Das ist auch wiederum so eine Sache, die ein Programm selber ja eigentlich gar nicht verwenden kann, so CPU-Zyklen zu zählen. Also ich meine, das kann man schon machen, bringt nur nichts, weil man weiß ja nicht, wie schnell der CPU läuft. Das hatten wir auch schon mal besprochen, dass CPUs ja unterschiedlich schnell laufen können, je nachdem, wie viel sie zu tun haben, weil ein höherer Takt natürlich auch mit einem höheren Energieverbrauch verbunden ist.
Ja.
Also eigentlich mit diesem Timestamp-Counter kann nur das Betriebssystem wirklich was anfangen, zumindest in dem Sinne, dass es dann daraus errechnet, wie eigentlich die aktuelle Zeit ist, weil das Betriebssystem nicht zu jedem Zeitpunkt weiß, wie der aktuelle Takt gerade ist.
Okay, was ist denn eigentlich mit der Uptime?
Das ist genau das.
Schon, oder?
Ich bin mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher. Du beziehst dich ja wahrscheinlich auf den Unix-Befehl Uptime, wo halt dann immer so steht, wie lange das System schon an ist.
Ja, genau.
Ich bin mir tatsächlich gerade nicht hundertprozentig sicher, ob das Ding sowas wie Standby mit einberechnet oder nicht.
Weil
das
hier
müssen wir eventuell noch einer Prüfung zuführen.
Hier steht jeweils die Uhrzeit Sekunden genau und dann die Zeit, die das System eben hochgefahren ist.
Ja.
Okay.
Also die Manpage sagt auch nur, how long the system has been running. Was
vieles nicht bedeuten das, kann, ja.
Ja, das ist nicht das Niveau von Rigorosität, was ich mir von einer Manpage erhoffen würde. Na gut. Das ist unsere, wenn vielleicht nicht erschöpfende, aber auf jeden Fall menschlich erschöpfende Diskussion von Zeitdarstellungs- und Zeitrechnungsproblemen. Ich hatte noch so ganz am Ende einen positiven Ausblick. Es könnte noch viel schlimmer sein.
Oh ja, das stimmt wohl allerdings, ja.
Ich hatte so ein bisschen überlegt, was kann man eigentlich als positiven Ausblick irgendwie oder als positive Perspektive hier ans Ende packen. Und eine Sache, die mir so eingefallen ist, die wirklich mal gut gelaufen ist in der Geschichte, ist, dass sich doch irgendwie die ganze Welt, zumindest für den Geschäftsverkehr, auf den gregorianischen Kalender geeinigt hat. Also das, was wir halt als Kalender kennen, ne? Was ja basiert auf dem julianischen Kalender, der dann halt angepasst wurde, um diese bereits erwähnte etwas komische Schaltjahrregelung.
Genau. Okay, also zusammengefasst, es ist eigentlich ganz schön schwierig.
Ja.
Und irgendwie ist es auch häufiger mal ein ziemlicher Fuck-up. Aber ja. Irgendwie geht's dann schon, wenn wir rechtzeitig merken, dass wir auf ein Problem zulaufen.
vielleicht die Lektion, die man so mitnehmen sollte, ist, wenn man irgendwelche Zeitberechnungen macht, dann immer eine kompetente Bibliothek dafür verwenden. Also nicht auf die Idee kommen, irgendwie zu sagen, ich muss einen Tag dazu rechnen, ach, das ist ja ganz einfach, ich muss einfach nur diese Zahl einmal hochzählen und fertig, ne? Sondern immer eine dafür kompetente Bibliothek nehmen, die hoffentlich die entsprechende Programmiersprache bereitstellt.
Okay, ich denke,
Ich glaube auch, das ist auch noch so über die letzten 10 Jahre besser geworden. Also noch so vor 10 Jahren oder so war das wirklich so ein bisschen lückenhaft, dass auch manche Programmiersprachen das noch nicht richtig implementiert haben. Ich glaube, mittlerweile ist da die Rigorosität so ein bisschen angekommen. Oder auch das Problembewusstsein, dass das halt ein Problem ist, was einer ordentlichen Lösung bedarf und einem systematischen Bearbeiten.
Ja, auf jeden Fall. Diese japanische Zeitrechnung, die du dann hier unten als alternativen Kalender mal da vorgeschlagen hast,
wenn man sich ja, da mal... Nee, ich habe es nicht vorgeschlagen, das ist eher so, das ist halt genauso dieser Winkel, es könnte noch viel schlimmer sein. Das ist
ja, genau.
Eine Sache, die, glaube ich, auch nicht so bekannt ist in unseren Kreisen, wenn man in Japan Jahre angibt, also ja, im normalen Geschäftsverkehr, ne, so im Alltag, verwendet man heutzutage dort auch den gregorianischen Kalender. Gott, oh Gott. Also man würde halt auch sagen, dass jetzt das Jahr 2021 ist. Allerdings gibt es auch so ein anderes Jahrformat, was sich darauf bezieht, welcher König gerade regiert. Also welcher Tenno. Mhm. Und jedes Mal, wenn ein neuer Tenno rankommt, wird halt eine neue Epoche gestartet, die dann auch einen eigenen Namen bekommt, wo dann halt so eine Kommission aus Gelehrten zusammenkommt und irgendwie alte Texte studiert, um dann da irgendwo einen passenden Namen irgendwie sich zusammenzubasteln. Und zum Beispiel die aktuelle Periode, die 2019 begonnen hat mit der, wie heißt der aktuelle Kaiser? Naruhito, glaube ich, ne?
Wenn du es sagst.
Das kriegen wir kurz raus. Ja, Naruhito, der den Thron übernommen hat 2019. Dessen Epoche heißt Reiwa, was offiziell auf Deutsch übersetzt wird als schöne Harmonie.
Oh, schön.
Finde ich, ja, okay, kommt, ja, gut, ja, kommt hin. Ich war gerade kurz verwirrt, weil ich das eine Zeichen, was verwendet wird, eigentlich als was anderes kenne, aber es kann wohl auch schön heißen. Faszinierend. Und dementsprechend ist halt 2019 auch Reiwa 1 und zum Beispiel jetzt 2021, wo wir jetzt gerade sind, wäre Reiwa 3. Allerdings, wenn so ein Jahr ist, wo ein Wechsel stattfindet von einem auf den anderen König, dann gehört das zu zwei derartigen Jahren, weil ja quasi der Wechsel ja nicht genau quasi zum Neujahr stattfindet, sondern also halt in dem Fall zum Beispiel...
Gehört dieses Jahr zu zwei Epochen.
Ja, genau. Ja, also zum Beispiel halt der alte Kaiser Akihito hatte am 30. April 2019 den Thron abgegeben und der neue Kaiser Naruhito ist dann am 1. Mai gekrönt worden, also halt einen Tag später, sodass dann in 2019 alles vor dem 30. April und einschließlich dem 30. April das Jahr Heisei 31 war, also halt aus der alten Epoche. Mhm. Und dann ab dem 1. Mai ist dann das Jahr 2019 stattdessen eben Reiwa 1.
Okay. Und dann?
Und also, wenn wir sowas auch noch hätten im gregorianischen Kalender, das wäre noch viel schlimmer.
Ja. Da können die Japaner sogar noch froh sein, dass es aktuell so stabile Zeiten sind, weil es gibt in dieser Liste der heißen die Nengo, da sieht man halt wirklich, da kommen irgendwelche Herrscher ran und da gibt es mal einen, der schafft es irgendwie 6 Jahre oder 10 Jahre, aber ansonsten gibt es da irgendwie alle 2-3 Jahre so einen Epochenwechsel und dann wird es echt spannend.
Ja, das Problem an der Sache ist ja auch, ne, das heißt, in dem Moment, wo irgendwie so ein neuer Kaiser rankommt, muss sich dieses Signal erstmal durch das ganze Land durchsetzen, dass jetzt halt irgendwie ein neues Jahr ist. Oder zumindest ein neuer Jahresname. Ich meine, das Jahr ist ja noch dasselbe, aber der Name ist dann halt anders. Mhm, ne?
Ja.
Und das mussten dann halt wieder im Zweifelsfall alle Leute, die irgendwelche Schriften führen und Chroniken und was nicht alles, müssen das halt rechtzeitig wissen und so. Was halt heutzutage nicht mehr so die mega Relevanz hat, weil ja die meisten Sachen durchaus in Zeitstempeln mit gregorianischen Jahreszahlen geführt wird und so. Und dann wird es halt vielleicht für die Anzeige nochmal umgerechnet in die entsprechende Epochenjahreszahl und so weiter.
Genau, und alles dank Greenwich Mean Time, ja.
Weil ich meine, wenn ich so drüber nachdenke, es hätte schon irgendwie Stil, wenn wir irgendwie für jeden Bundeskanzler da drankommen würden. Ich meine, jetzt gerade irgendwie letzte Woche ist Olaf Scholz zum Bundeskanzler gewählt worden. Das wäre eigentlich auch cool, wenn wir jetzt so eine neue Ära anfangen und jetzt irgendwie sich irgendwie so Schriftgelehrte zusammensetzen, so Germanistikprofessoren und dann irgendwie einen Titel für diese Zeit sich ausdenken. Anhand von irgendwelchen antiken Gedichten oder sowas.
Ich mag mir noch nicht mal die Twitter-Diskussionen vorstellen, die da ablaufen, um Gottes Willen.
Ja, ich glaube, der Zug ist abgefahren, ne?
Ja.
Bevor wir jetzt hier endgültig abschweifen, würde ich sagen, machen wir einen Deckel auf die Sache drauf. Und die nächste Folge kommt dann in 1.814.400 Sekunden. Damit könnt ihr rechnen.
Da hast du dir jetzt ein schönes Ziel gesteckt, dass du das auf die Sekunde genau hinkriegst mit dem Publishen.
Aber ja.
Wir werden sehen. Wunderbar. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.